Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme. Erhältlich in deiner Apotheke.
Also liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, weiß gar nicht, ob ich aufgeregt bin, aber ich bin total excited und happy und overwhelmed und alles zusammen, denn es ist zu Gast Ricardo Greco, mein Schüler von der Academy. So ist er für mich noch abgespeichert. Jetzt ist er ja total erfolgreicher Schauspieler und Sänger und alles.
Ich bin immer dein Schüler.
Du bist immer mein Schüler, immer. Oder? Ich ja, habe dich vorhin gesehen und dachte, oh, wie früher fühlt sich das an.
Oder finde ich auch.
Total, sofort.
Immer wenn wir uns sehen.
Total, ja, total. Also in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und wir werden sprechen über deine Karriere und über deinen Weg und über deine wunderschöne Stimme, lieber Ricardo.
Dankeschön.
Ich möchte mal kurz vorlesen, was ich gefunden habe an Rollen. Ich werde nicht alle Rollen nennen, aber ich werde so viele Rollen nennen, die du gespielt hast. Ich gönne mir jetzt, ich gönne uns allen. Also, du hast gespielt Sky in Mamma Mia, Alfred im Tanz der Vampire und ich kenne das Stück nicht so gut. Es steht immer dabei Nightmare Solo 2 und das ist irgendwas ganz Tolles.
Das ist das auf dem, das war auf dem Bett. Du hast die Show gesehen, diese Albtraum und dann hast du dann Solo, diese Übergreifer. Das singt man da,
Und das singt man, ist stolz, wenn man es gespielt hat, sozusagen. Ja, genau, cool. Du hast Danny in Grease gespielt. Du warst bei Sister Act, hast du viele Rollen gespielt. Jesus Christ Superstar hast du mehrfach gespielt. Du warst Simon. Simon Petrus ist eigentlich dieselbe Person, ne?
Nee, Simon Peter, das war damals, haben sie bei den VBW das gesplittet. Eigentlich sind es zwei Rollen.
Ah, okay.
Aber die haben das bei mir zu einer gemacht.
Ah, okay. Dann wirst du jetzt Jesus sein, in Kürze, auch von Jesus Christ Superstar. Du hast bei Elisabeth gespielt, den Luigi Lucchini. Du warst beim Besuch der alten Dame, da möchte ich unbedingt was drüber erfahren, weil ich kenne nur das Stück von Dürrenmatt, was das als Musical ist, keine Ahnung. Flashdance hast du gespielt, Les Miserables hast du gespielt, Tommy hast du gespielt. Ich möchte sprechen über Hedwig and the Angry Inch.
Gerne.
Unbedingt. Singing in the Rain, Saturday Night Fever. Into the Woods, liebe ich. Oh, hast du auch gespielt. Du hast, es ist so viel, ich muss ein paar Sachen überspringen, aber du hast auch gespielt Sam in Ghost, Nachricht von Sam.
Ja.
Du hast gespielt Catch Me If You Can, We Will Rock You, Galileo. Dann natürlich Riesenrolle Christian in Moulin Rouge. Und jetzt vor kurzem erst William Shakespeare in Und Julia. Da habe ich dich auch gesehen. Das war toll.
Cool, danke.
Dann hast du so Shows mitgemacht. Da möchte ich auch mit dir drüber sprechen. Das ist natürlich ewig her. Du warst bei Ich, Tarzan, du, Jane. Wie einige von der Academy damals. Und beim X-Factor. Das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Krass. Dann hast du auch interessante Schulen besucht, nämlich die Stage und Musical School in Frankfurt und natürlich die Joop van den Ende Academy. So, das ist mein Vorwort, was ich sagen wollte.
Danke, das war eine Einleitung.
Das ist unglaublich. So viel hast du gespielt. Du hast quasi ohne Pause gespielt, oder?
Seit tatsächlich, der Ausbildung. Ja, ich war ohne Pause dabei und ich hatte damals, ich weiß noch, beim meinem Abschluss mit dem Ralf Schettler, mit dem jetzigen Casting-Direktor von Stage Entertainment, ich wünschte, ich könnte 10 Jahre in die Zukunft schauen und einfach mal zu sehen, wo bin ich?
Ja.
So, und er hat gesagt, Ricardo, du wirst am Anfang viel Ensemble mit Cover spielen, weil du bist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, du bist nicht richtig Italiener, du bist nicht richtig Deutscher. So, und du siehst nicht jung aus, aber nicht alt. Und so war es dann auch. Also bis Mitte 20 war ich viel im Ensemble.
Ja.
Und dann plötzlich gab es einen Regisseur, der sagte, du bist meine Hauptrolle.
Jetzt ist es soweit. Mhm. Ah, krass. Du warst natürlich auch wahnsinnig jung beim Abschluss, weil du warst ja wahnsinnig jung auf der Schule. Ich glaube, du warst 16.
16
warst du, weiß ich noch. 16. Ist ja eigentlich ein Kind noch in Wirklichkeit.
Das war ich absolut.
Warst
so grün
absolut,
hinter den Ohren.
Oder?
Ja,
total.
Ich war so ein kleiner Rebell, wenn du dich erinnerst.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das warst du. Sehr jung, aber schon damals hattest du eine unglaubliche Stimme.
Danke.
Da denke ich manchmal, wenn Menschen so eine Stimme haben, was bringt eine Ausbildung einem noch bei als Sänger?
Oh, sehr viel, weil die Sache ist, ich habe ja immer, also jetzt gerade so zu Hause und so, ich habe immer so viel rumgebrüllt und umso höher, desto besser, wurde aber so schnell müde.
Ah, okay.
Und habe dann nicht verstanden, was da passiert und habe dann Musical gesehen, war so, wie machen die das? Das ist doch Playback.
Ja.
Und ich wollte das, als ich erfahren habe, das war live und diese kleinen Pickel auf der Stirn sind Mikrofone.
Ah,
ich sagte, das will ich lernen.
Ah, krass.
Und das war dann die Ausbildung für mich.
Ah,
und,
ja.
Und das habe ich sehr schnell gebraucht.
Okay.
Wie man so 8 Shows, wie man mit der Stimme Stimmpflege umgeht und so. Ruhephasen.
Sag mir mal, Riccardo Greco ist ja ein italienischer Name. Und du hast eben schon gesagt, man weiß nicht, was du bist. Was bist du für dich? Bist du Italiener, Deutscher? Bist du überhaupt halber Italiener? Wie ist deine Family?
Also meine Mama ist halb Polin und halb Russin.
Oh.
Und mein Papa ist Sizilianer.
Wow.
Und ich habe einen deutschen Pass.
Okay.
Ich bin in Deutschland geboren.
Aha.
Und ich bin deutsch.
Ja.
Ich bin deutsch.
Du bist deutsch. Du bist deutsch.
Genau.
Eine deutsche Kartoffel.
Ich bin eine Kartoffel,
okay.
Absolut. Trotzdem, glaube ich, habe ich das italienische Temperament behalten und die Überemotionalität.
Yes.
Die ist absolut an mir hängen geblieben. Also da kommt es auf jeden Fall durch. Damals die Eifersucht, die habe ich dann mit dem Alter abgelegt.
Ja.
Aber das war das sehr intensiv.
Das ist so drin in einem, ja. Ne? Und sprichst du Italienisch?
Also jetzt bin ich bei Duolingo mit
Seit warte, wie vielen Tagen
Moment,
am Stück?
161 Tage.
Sehr gut.
Streak.
Also, sehr gut.
Weil mein Papa, meine Geschwister, mein Bruder spricht fließend Italienisch.
Mhm.
Und dann mit meiner Schwester und mir wurde aufgehört, Italienisch zu sprechen.
Ah, okay, war dann zu anstrengend.
Ich glaube schon. Ich glaube, es ging auch darum, dass meine Eltern besser Deutsch können.
Ah,
also meine Mama ne, mit ihren Hintergründen. Ich glaube, die mussten das für sich so entscheiden, dass jetzt Deutsch gesprochen wird. Und wir haben dann meine Eltern verbessert letztendlich.
Ah ja, krass.
So, aber schade, ich hätte 3 Sprachen lernen können. Ne?
Stimmt.
Also Mama, Papa.
Ja, was ist?
So, nicht so gut von euch.
Nee, voglio parlare italiano.
Ja, 4 stagioni, danke schön.
Si, con formaggio. Ach toll, das ist toll. Und Riccardo, wann hast du angefangen zu singen? Bist du ein Kind, was erst gesungen, dann gesprochen hat, zum Beispiel?
Ich würde behaupten, ja.
Ja.
Weil ich kann mich wirklich erinnern, dass ich immer gesungen habe.
Mhm.
Und tatsächlich mochte ich auch, was ich jetzt beim Unterrichten auch höre, wie viele Leute ihre eigene Stimme nicht mögen.
Mhm.
Und ich hatte dieses Problem nie.
Mhm.
Ich hatte Probleme mit meinem Gehör. Ich war tatsächlich oft flat.
Ah,
also
okay.
Intonationsmäßig falsch.
Ja.
Ich habe die Töne falsch gehört. Aber den Klang meiner Stimme mochte ich schon selbst immer. Also
das
fand
ich toll.
Glaube ich, deswegen kam ich auch so stolz auf die Job und war ich kann das.
Ja.
So, bis ich gecheckt habe, oh mein Gott, ich muss noch so viel lernen.
Ja.
Aber meine Nase war ziemlich weit oben, als ich kam.
Ja.
Weil es mir auch nicht anders gezeigt wurde.
Ja.
Mein Umfeld hat mir auch immer gesagt, oh mein Gott, die wunderschöne Stimme. Und ich habe auf dem Elternabend gesungen und auf Hochzeiten.
Du hattest gar keine Scheu.
Nee, meine Eltern Gäste unten hatten, so, dann habe ich extra die Tür oben aufgemacht und habe dann Mariah Carey und Whitney Houston rausgeballert.
Wahnsinn.
Und so, ich bin gerade so dabei. Und so, ihr hört mich auch, was für ein Zufall, was denkt ihr?
Ja.
Ja, ich hatte schon ziemliches Ego da, aber...
Ja.
Das hat sich dann geändert.
Aber eigentlich ist das schön. Eigentlich eine kindliche Naivität oder an sich zu glauben, oder?
Das war auf jeden Fall sehr gesund mit.
Ja.
Ne? Also als kleiner, schwuler Junge aus dem Dorf war es gut, dass ich an etwas geglaubt habe, was ich richtig mache.
Auf jeden Fall. Krass. Ich sage immer am Ende des Podcasts, verabschiede ich immer meine Zuhörenden und sage immer, love your voice, denn deine Stimme, das bist du.
Oh, absolut.
Und ich bin halt so der Überzeugung, dass wir unsere Stimme lieben lernen können, beziehungsweise auch lieben lernen können, wenn wir uns hören und wenn unsere Stimme authentisch ist, dass wir uns hören. Und da hast du ja als Kind genau das gespürt wahrscheinlich, oder?
Ich denke schon, aber es wurde mir auch so ein bisschen, mein Papa hat schon immer gesungen, als waren meine Geschwister auch, meine Schwester war immer so, komm in mein Zimmer, wir singen Celine Dion, Barbra Streisand. Ja.
Oh, wie wunderbar.
Ist dann gebrüllt, mein Bruder hat die Gitarre ausgepackt und dann Tears in Heaven mit ihm und immer sofort 2. Stimmen und so. Und bin sehr musikalisch groß geworden. Meine Mama sagt auch immer, das habe ich von ihr, aber
ich glaube es eher vom Papa.
Ja, ich glaube es eher vom Papa, also sorry Mama. Meine Mama kann sich vor allem Texte nicht merken und so.
Okay.
Also,
das brauchst du natürlich für den Job.
Ja, aber das sagst du sehr, sehr schön und das finde ich auch gerade meinen Schülern, sag ich, nehmt euch auf.
Ja, unbedingt.
Und findet etwas in eurer Stimme, das ihr liebt und versucht das zu wiederholen.
So, genau
irgendwie
das.
So. Weil das ist natürlich, es gibt nichts Schlimmeres als ein Bühnenmensch, der seine Stimme nicht mag.
So ist das. Ich finde das. Und ich liebe zum Beispiel auch, wenn wir jetzt aufnehmen und wenn ich mich höre oder dich höre, ich liebe das.
Ich liebe es gerade
auch.
Guck
mal, ja, wie schön.
Ich finde es so schön, ich finde es so angenehm, so beruhigend, ja.
Total beruhigend, ja. Ich hoffe, euch geht es auch so beim Zuhören. Aber das ist, das ist ein Kernempfinden, finde ich. Und dass du das hattest, das freut mich total. Total. Und okay. Du sagst, dass es für dich nicht leicht war, auch als schwuler Junge, hast du gesagt.
Nein. Nee, natürlich ist schwuler Junge, dann war ich auch übergewichtig.
Okay.
So, und es war dann schwierig, Freunde zu finden, aber ich wollte in die Theater-AG. Ich war dann auch in der Rockband-AG und der Bigband-AG und habe überall gesungen, aber das war halt... Ja, nerdy. Dafür wurde man gehänselt und ich habe nicht den Zuspruch bekommen, den ich mir erhofft hatte, wie von meinen Nachbarn oder den Freunden meiner Eltern.
Ja,
ich dachte, ich gehöre bald zu den coolen Leuten.
Ja,
aber das war komplett der Gegenteil. So.
Ist das nicht verrückt? Und das geht so vielen Leuten so, die jetzt Profis sind, dass sie sich wie Nerds gefühlt haben.
Absolut.
Wie kann das sein? Von wem habe ich denn das noch? Weiß ich nicht. Cynthia Erivo zum Beispiel, das hat sich immer als Nerd gefühlt. Natürlich.
Aber so ist es ja auch noch immer in diesen ganzen Serien.
Ja.
Es gibt die coolen Gruppen.
Das sind die Sportler.
Die Sportler. Und dann gibt es die Nerds, die in der Theater-AG sind.
Ja, so
denkst du dann
das.
So, warum sind das die Nerds?
Das sind die eigentlich coolen, in Wirklichkeit.
Und
oder?
Als ich dann diese Gruppe kennengelernt habe an Menschen, wusste ich, das sind meine Menschen.
So ist das.
Da bin ich aufgehoben.
So ist das.
Und dann hatte ich auch dieses Ego-Problem nicht mehr, mich damit beweisen zu müssen, weil... Ja.
Weil da hast du hingehört.
Ich habe da hingehört, genau.
Ja, ja.
Das war schön.
Krass. Und wie ist es dann weitergegangen? Du hast irgendwie 2 Jahre als Jugendlicher irgendwo, ich habe das nicht verstanden.
Das war damals, meine Mama hat das in Weller Blättchen gesehen. Das war so das Heft für unser Dorf.
Ah, okay.
Und da gibt es einen Vorsingen, Ricardo. Mhm. Und das wird vom Fernsehen begleitet und so. Mhm. War letztendlich gar nicht so groß.
Okay.
So ein regionaler Sender.
Okay.
Und... das ging um eine Grundausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel und mit dem Abschlussprojekt Nostradamus, das Musical.
Mhm.
Und letztendlich haben die mich dann aufgenommen. Das war so mein erstes großes Vorsingen. Und da haben wir innerhalb dieser 2 Jahre Unterricht bekommen in den 3 Sparten von Profis und haben währenddessen auch ein Stück einstudiert.
Cool.
Das haben wir dann 56 Mal aufgeführt und das war ein bisschen so Long Run.
Okay.
Das war neben der Schule. Ne?
Okay,
das war
toll.
Das war so toll.
Und wie alt warst du? 13? Oder?
13. So.
Ganz
und
jung.
Da gab es auch Leute, die halt so, also zwar zwischen 10 bis 50, 60.
Ah, okay.
Also es war semi-professionell. Das konnte jeder machen.
Mhm.
Da waren Hausfrau Mütter dabei. Mhm. Und also das war aufregend. Ich habe zum ersten Mal auch andere Homosexuelle gesehen.
Ah, wow.
Weil bei mir auf dem Dorf gab es das nicht.
Gab es das gar nicht.
Und das war... Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich bin zu Hause.
Mhm.
Alle haben verstanden, worüber ich geredet habe.
Mhm.
Weil zu Hause, ich will das meiner Familie nicht zum Vorwurf machen, denn wir kamen aus anderen Kreisen.
Mhm.
Aber das war schwierig.
Mhm. Hattest du ein Coming-out, richtig?
Ja, ich hatte ein Coming-out. Das war natürlich, meine Eltern sind im Glauben der Zeugen Jehovas.
Mhm.
Aber trotzdem habe ich eigentlich nur Liebe empfangen. Das war natürlich...
Ja.
Ein großer Schock.
Ja, klar.
Ne? Also ich glaube, das ist für viele Eltern noch, die nicht ganz so up-to-date sind, ein kleiner Schock, auch wenn sie ihre Kinder lieben.
Ja.
Und so war das bei mir auch.
Ja. Ah ja. Krass. Wie alt warst du da?
15.
Mit 15?
Ja.
Oh Mann, sehr jung.
Da war ich zum ersten Mal verliebt, ja.
Oh. Ja, ja, ja. Ich hatte auch mit 15 meine erste große Liebe.
Das vergisst man nicht.
Das vergisst man nicht, überhaupt nicht. Oh. Und dann hast du eine Ausbildung gemacht in Frankfurt, oder?
Richtig, genau.
Wie war das? Hast du da auch Audition gemacht oder bist du da entdeckt worden bei Nostradamus und direkt?
Das war dann, also ich habe dann halt schnell gewusst nach der Schule, ich möchte diesen Beruf erlernen.
Das habe ich gar nicht gefragt. Ja, genau.
Ich hatte damals das Internet, das war noch nicht so wild.
Stimmt.
Das weißt du. Und
du konntest nicht groß googeln.
Nein.
Schulen,
ich wusste nicht, dass es keine Privatschulen gibt, also dass es staatliche gibt, wo ich nicht so viel Geld zahlen muss.
Stimmt.
Also, und dann war es Frankfurt in der Nähe von zu Hause. Es waren nur 2 Stunden mit dem Auto.
Ja.
War ich so, okay, meine Oma hat damals dann noch gewohnt.
Ah ja, perfekt.
War ich so, gut. Da habe ich mich dann nur da beworben.
Mhm.
Und es war eine Privatschule, die haben mich dann aufgenommen.
Mhm. Ja.
Wir waren noch nur 3 Leute bei der Audition.
Okay.
Und wir wurden genommen.
Krass.
Und dann habe ich eine Woche später da direkt angefangen.
Okay, krass.
Ja, dann mit BAföG und so. Und dann,
Wie lange warst du da?
Da war ich 1,5 Jahre.
Ja.
Genau, und dann habe ich da die Bühnenzwischenprüfung gemacht und dann bin ich auf die Job.
Okay.
Aber eben auf die, genau.
Ja, müssen wir gleich sprechen, aber wir müssen noch was über Frankfurt sprechen, denn krasserweise war mit dir Helene Fischer auf der Schule.
Ja, genau, die war ein Jahr über mir.
Die war ein Jahr über dir. Krass.
Genau, die Helene war 19.
Ah ja.
Das kann man sich jetzt selbst ausrechnen, wie alt sie ist.
Ja.
Aber ich weiß noch, sie kam auch aus sehr armen Verhältnissen.
Ja.
Also
ja.
Aus, Und da haben wir uns ein bisschen direkt connected, weil wir waren so die armen Schlucker, so gerade irgendwie, da hast du deine 10 D-Mark in der Tasche, nee, es war schon Euro damals, Gott. Aber wir haben halt nach der Schule arbeiten müssen und so.
Hattet ihr zusammen Unterricht, irgendwas?
Ja, gerade alle Tanzklassen waren zusammen und genau, und dann Körperarbeit und sowas.
Und ist das, war das Ihre Ausbildung? Ich weiß gar nicht so viel
das
über
Sie.
Das war Ihre Ausbildung dort in Frankfurt.
Die war 3 Jahre da, ja.
Und sie ist eigentlich Musical-Darstellerin.
Die ist eigentlich Ausbildung. Ja. Wir hatten den gleichen Gesangslehrer.
Ah, interessant, das, interessant.
Ja, der, also da waren wir beide nicht so glücklich.
Okay, wart ihr nicht so glücklich?
Nee, wir haben da uns total verschrien, immer heiser aus dem Unterricht raus.
Oh krass, okay.
Das Einzige, was an der Schule gut war, war die Sprecherziehung.
Aha.
Also das wurde auch sehr ernst genommen und das hatte man sehr, sehr oft, fast jeden Tag.
Was?
Ja.
Ungewöhnlich.
Für eine sehr ungewöhnlich.
Musical-Schule ungewöhnlich.
Also es war eigentlich eine Schauspielschule, die irgendwann ein Musical dazu bekommen
hat. Ah, okay, vielleicht deshalb. Weil an Schauspielschulen hast du auch viel, viel mehr Sprecherziehung. Natürlich als sonst am Musical. Ja, vielleicht deshalb.
Deswegen, als ich auf die Jok kam, war ich auch noch so, was?
Was?
Einmal die Woche
in der Gruppe?
In der Gruppe. Ich
ja.
Also wir hatten da noch einzeln und so, sprechen.
Bestimmt.
Und das hat mich sehr gut vorbereitet.
Ja, super, super. Und wie bist du dann auf die Job gekommen? Wie hast du von der Job erfahren?
Durch Stage Fever.
Ah, durch die Serie.
Durch die Serie. Das habe ich gesehen, als ich in Frankfurt war. Hatte nur 3 Kanäle auf diesem Riesenfernseher und war so, ich will auf diese Schule.
Ach, wie krass.
Das will ich machen. Das habe ich mir unter Musical vorgestellt.
Ja.
Nicht das, was ich dann in Frankfurt gemacht hat und irgendwie versucht habe, mit 3 Jobs zu überleben.
Ja.
Und dann habe ich gehört, es gibt Stipendien.
Ja.
Ich hatte bis dato immer noch nicht gewusst, dass es staatliche Schulen gibt.
Ach, es gab sonst für mich wärst du nach Berlin gegangen oder nach München oder so.
Wo es nicht um Geld ging. Weil es war eben, ich wusste, ich kann diese Schule nur machen mit Stipendium.
Mhm.
Und dann habe ich mich da beworben und ich war sprachlos, wie viele Menschen da waren.
Mhm.
Also zum einen, weißt du, 3, 3 in Frankfurt.
Stimmt, da waren plötzlich 300 oder
das
so.
Das war verrückt. Ja, ja. Und dann hieß es auch, es gibt dieses Jahr, wir waren das erste, dritte Jahr.
Ja.
Und da gab es, im ersten Jahr hatte der ja noch jeder ein Stipendium.
Ja.
Ich glaube, im zweiten Jahr waren das die Hälfte und bei uns gab es nur noch 2. Ja, und dann die haben dann gesagt, willst du dich bewerben, aber deine Chancen könnten dadurch geringer werden. Und es gab nur die Chance.
Ja, Stipendium oder nicht.
Oder nicht.
Klar.
Und ich hatte alles auf die Karte gesetzt. Und
krass. Und hast du es bekommen?
Ja, hab's bekommen.
Und das war bei Perrin.
Bei Perrin.
Bei deinem Stipendiat.
Genau.
Wahnsinn.
Bei dem Perrin.
Bei dem Perrin Mensa Allen.
Genau.
Und wer hatte noch ein Stipendium? Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, das war die Maria.
Wirklich?
Maria oder Dennis. Weiter? Maria oder Dennis.
Okay, einer von beiden. Wir werden das rausfinden.
Ja.
Das ist krass. Und das war und jetzt komme ich ins Spiel. Also meine Erinnerung, das war 2005, dass du angefangen hast an der Academy. Und da habe ich da auch angefangen als Dozentin. Und ich habe immer das Gefühl, mit euch und mit den Jahren da bin ich Lehrerin geworden. Weißt du, vorher war ich Schauspielerin und habe so zur Not manchmal unterrichtet. Und dann hat mir das so viel Spaß gebracht, dass ich dann mich noch weitergebildet habe und dann einfach Coach geworden bin. Das war Start. Ihr wart die Ersten.
Ach,
die Ersten, wo ich mir noch richtig Pläne gemacht habe, was mache ich jetzt im Unterricht und welche Themen und so, mich richtig so vorbereitet habe. Das war mit euch.
Aber es war auch toll.
Das war ganz toll.
Das war toll, oder? Ich muss sagen, vorher in Frankfurt war das ein sehr trockener Unterricht mit dem kleinen Hai.
Ja. Also das Buch. Sehr old-fashioned. Okay.
Also das war Horror.
Ja,
ich habe Sprecherzüge mit Horror verbunden.
Ja, klar.
Aber dann kamst du und es war sehr spielerisch alles.
Total.
Und ich hatte total Spaß.
Oh, schön. Das
Deine Vorarbeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Oh, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Wir hatten immer Vierergruppen.
Genau.
Am Anfang noch später gab es Einzelunterricht. Aber zu eurer Zeit gab es immer Vierergruppen. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, ob die Schweizer in einer Gruppe zusammen waren.
Ich glaube, das war schon aufgeteilt.
Ne? Irgendwie war ein bisschen so aufgeteilt nach Dialekt oder so. Ich weiß gar nicht, mit wem du warst. Schade, ich hätte mein Buch mitbringen müssen. Ich habe so am Anfang immer noch aufgeschrieben, mit wem ich was gemacht habe und so Sachen.
Ach, wie cool.
Das ist so lange her.
Meine großen Probleme da, wo ich herkomme, Rheinland-Pfalz, ist CH und SCH, so Geschichte und sowas.
Ja.
Oder Licht, Tisch.
Ja, stimmt.
Oh.
Stimmt, aber
psychisch,
das hast du alles
schon mal gesagt.
Psychisch, aber das hast du alles nicht mehr. Und dann hattest du 1 Jahr bei mir oder 2, das weiß ich nicht. Und dann hattest du meine Mama.
Dann hatte ich deine Mama, ja.
Ja.
Deine Mama war bei uns berühmt durch die Animal Energy.
Animal Energy. Ich
jeder hab gedacht. Als auf die Schule kam, jeder hat darüber gesprochen.
Ja, jeder wollte unbedingt,
unbedingt wissen.
Und weißt du noch deine?
Ja, eine weiße Schneeleopardin.
Oh, wie schön.
Ja, es war wirklich schön. Und ich war eingeklemmt und ich brauchte die Hilfe eines Kollegen damals, um mich zu befreien.
Um mich rauszuholen.
Genau,
oder so.
Und das war also wirklich, also aufs Spielen auch, hat mir das echt geholfen.
Das ist toll, oder?
Ich fand das super spannend.
Das ist ganz toll. Ich erzähle ein bisschen über Animal Energy. Es gibt, wir hatten das, Marianne und ich haben das kennengelernt bei unserer Gesangslehrerin Jessica Cash in London. Die hat das immer bei den Gesangsworkshops gemacht, dass man testet, was für eine Animal Energy, was man für einen, ja, für Impulse in sich trägt, körperlicher Art, die einen pushen, sagen wir mal so, ne? Und dann kann man so testen, wie alt ist dieses Tier und ist es eine Frau oder ein Mann, ist es verletzt oder vergiftet? Und dann macht man, das war so sehr modernes Coaching eigentlich für die damalige Zeit, sehr. Mental Coaching eigentlich in
Absolut.
Wirklichkeit, ne?
Ja.
Und dann, wenn man das halt gefunden hat, kommt man halt richtig in seine Kraft. Das ist so. Ich bin zum Beispiel Leopardin und habe ganz viele Rollen immer gearbeitet, auf allen Vieren kriechend oder also habe das ganz viel genutzt.
Ich benutze das auch. Ja, immer noch.
Immer noch, ne? Aha. Und manchmal habe ich auch was an, irgendwie einen Schal oder irgendwas, was Leopardenmuster hat und erinnere mich dann an meine Kraft. So.
Mhm.
Ja.
Schön.
Schön, guck, wie schön, da sitzen wir. Die Leopardinnen.
Die Leopardinnen.
Du bist weiß, ich bin gefleckt und du bist weiß. Schön, beides schön.
Wirklich.
Ja, das ist toll.
Ich fand es auch spannend, dass ich eine Frau bin.
Ja, ja.
Weil es immer schon ein großer Teil von mir war. Das, das Weibliche.
Das Weibliche.
Das Weiche. Mhm.
Auf jeden Fall.
Also mit dem Alter kam... habe ich mich immer mehr wie ein Mann gefühlt, aber ich habe mich sehr lange, sehr, also in der jetzigen Zeit würde man sagen, nicht binär.
Interessant.
Das war eigentlich fast meine ganze Jugend, dass ich mich nicht wusste, wo ich hingehöre. Aber es gab kein Wort.
Es gab damals kein Wort.
Ja, und es hat sich, die Gesellschaft hat mich dazu gezwungen, mich zu entscheiden. Vor allem dieses Business.
Ja.
Also es gab Regisseure, die sagten, hör auf mit diesen Schwuchtelarmen und so.
Wirklich?
Also, ja, ja. So was habe ich erlebt. Also da gibt es was und dann wurde ich damit konfrontiert, das hat mich oft verletzt und ich habe mir eine männliche Hülle angelegt.
Siehst du?
Das Einzige, was geblieben ist, ist so das Kindliche, aber was nicht mehr zum Geschlecht gehört, aber so was mit,
das hast du.
Mit Plüschfiguren und mit Disney und so, also wo ich dann mit Disney-Hüten rumlaufe, das habe ich mir behalten.
Und würdest du sagen, deine Stimme, wenn du singst, du singst ja sehr, also Whitney Houston singst du ja vollkommen überzeugend. Das ist keine Frauenstimme, die du hast, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon das
Erstmal
auch
danke.
Einfach. Ja, bitte.
Es war, also ich habe kein musikalisches männliches Vorbild.
So, das meine ich. Das,
alle meine Vorbilder
sind Frauen.
Sind Frauen.
Und du kannst halt auch, du musst nicht tiefer singen. Oder du singst mit.
Ich kann deren Tonlage singen. Also das ist. Ja. Das war früher. Viel gekämpft, gerade im Stimmbruch und so, aber ich hatte nie einen Stimmbruch. Ich hatte nie die Phase, wo das nicht passiert.
Interessant.
Und später im Gesangsunterricht wurde mir gesagt, das ist, weil du so dagegen gearbeitet hast, in der Höhe zu singen, dir das zu behalten, weil ich hatte so Angst. Mhm. In meiner Klasse waren alle von nö.
Stimmt.
Und meine Stimme ist immer, man hört es auch jetzt, die ist noch immer sehr hoch und sehr hell.
Ja.
Und das ist immer so geblieben.
Interessant.
Ja.
Oh, das ist interessant. Da könnte man jetzt richtig psychologisch ganz tief rein, aber das machen wir hier nicht. Aber das finde ich voll spannend.
Ja,
die Stimme ist einfach toll. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Muss mal kurz zurückdenken.
Ich habe Leerlauf im Gehirn.
Wir waren bei Animal Energy. Wir waren bei der Ausbildung, wir waren bei meiner Mama. So, genau, jetzt gehen wir zur Ausbildung nochmal zurück. Du hast irgendwie verkürzt die Ausbildung. Du hast dann einen Job gehabt oder wie war das?
Genau, es war dann so, das war, glaube ich, die Semester, Moment, wie lange war ich denn auf der Job? Ich habe 2 Jahre gemacht, also 4 Semester.
Mhm.
Und nach dem 4. Semester durften wir zum ersten Mal Audition machen.
Ah ja.
Da hatte ich 3 Musketiere Audition gemacht, von denen habe ich nie eine Absage gehalten.
Okay.
Ich wollte eigentlich zum ersten Probentag, ich so, ich habe nichts gehört.
Nicht gehört, dann bin ich voll genommen.
Und Mama Mia in Berlin.
Ah ja, ja.
Und dann habe ich plötzlich, das war innerhalb von einer Woche, erste Runde und Finale und habe diesen Job bekommen.
Mhm.
Und dann habe ich damals mit der Constanze Klostermann und Robin Brosch, haben die gesagt, okay, aber willst du abschließen? Ich habe so, ja, unbedingt.
Klar, natürlich.
Und dann haben wir über den Sommer alles, also meine Punkte in Gesang und Schauspiel hatten gereicht.
Ja.
Aber Tanz war nicht gut genug. Deswegen brauchte ich mehr Punkte dann, glaube ich, in Gesang und Schauspiel nochmal. Also habe ich da nochmal gearbeitet. und vor allem Musiktheorie, weil ich so eine faule Ratte bin und nie gelernt habe. Dann hatte ich mit dem Kelle den ganzen Sommer Solostunde. Das hat mich dann gerettet. So habe ich die Prüfung geschafft.
Ja, cool.
Und musste mir dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit diese 8 Lieder erarbeiten mit der Steffi Tschöppe.
Oh, krass.
Ja, aber das haben wir irgendwie geschafft.
Okay,
ja, krass. Also ich war völlig überwältigt, dass ich diesen Abschluss irgendwie bekommen hatte.
Ja.
Weil kurz danach habe ich sofort in Berlin angefangen. Da war ich 19.
Ah ja, Wahnsinn. Ja. Mit Mama Mia.
Mit Mama Mia.
Hat dir das Spaß gebracht?
Ach, wie?
Wirklich?
Na, es war vor allem... Perrin wollte ja unbedingt, dass ich klassischen Gesang studiere, nach der Job.
Wirklich?
Ja, es hat mich halt nie interessiert.
Ja.
Jetzt, wo ich fast 40 bin, denke ich so, oh, ich glaube, ich hätte Bock, jetzt nochmal klassisch zu lernen.
Ja, mach mal.
Weil ich das auch immer mehr in der Stimme merke, dass ich mehr Resonanz bekomme und so.
Ja, klar, natürlich.
Und, aber damals, ich wollte Spaß haben, ich wollte tanzen, singen und Mama Mia, es war ja Ensemble mit Cover Sky.
Ja.
Und wir waren, das war so ein tolles Ensemble.
Ja.
Das waren viele Leute zum ersten Mal im Job, viele seit 30, 40 Jahren im Beruf. Ich konnte so viel lernen.
Ja, cool.
In dem Beruf, mir wurde so viel gesagt, Ricardo, das macht man nicht, das macht man nicht backstage, das machst du gut, das macht man nicht. Ich wurde viel an die Hand genommen, aber
toll.
So liebevoll.
Ja, wie toll.
So Jasna Ivia, die viel im West End gespielt hat, die war Donna.
Ja.
Ich stand jeden Abend in der Wing, hab dazugeschaut bei der Siegert die Wahl.
Ja.
Die hat jeden Abend die Emotionen einfach so hervorgerufen.
Ja.
Jeden Abend.
Ja.
Und immer gleich. Mega. Immer gleich gut. Nie... Ja. Egal mit welchem Spielpartner und trotzdem anders reagiert und trotzdem kam sie an die Emotionen.
Ja, mega.
Ich so, wie machst du das? Und das wollte ich, also ich habe ganz viel gelernt von meinen älteren Kollegen.
Ja,
also nicht mehr älteren, auch einfach die im Schauspiel committed waren, die Text genommen haben und verstanden haben. Und ich habe das lange nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, bis ich Mitte 20 war auf Auditions gesagt, bitte lass mich keinen Text spielen, ich kann nicht spielen.
Wirklich?
Ja. Habe ich ewig, weil ich war immer dankbar, dass es für ein Cover gereicht hat.
Ja.
Und ich wusste, dass es immer wegen meiner Stimme ist.
Okay.
Aber ich hatte mich auf der Job ja schon so beim Schauspiel gewehrt gegen Emotionen. Ich wollte diese Wand nie aufmachen.
Ja.
Und ich glaube, wäre ich noch ein Jahr geblieben, hätte ich mich vor dieser Wand nicht mehr drücken können.
Ja.
Denn es gab ernste Gespräche.
Ja.
Wirklich auch mit Stipendium weg und so,
okay,
wenn ich mich nicht endlich öffne.
Wie interessant.
Und ich wollte nicht. Und
wie
dann kam zum Glück Mama Mia.
Also das ist so interessant. Jetzt muss ich 1000 Fragen stellen.
Also ich habe mich ein bisschen durchgemogelt im Schauspiel, weil ich immer schon Comedy verstanden habe.
Ja.
Ich wusste immer, wie man Menschen zum Lachen bringt.
Ja.
Aber nicht, wie man sie zum Weinen bringt.
Okay, okay.
Und ich habe auch das, ich habe das nicht verstanden, wie man sich öffnet.
Ja, klar.
Wie man das benutzt.
Ja,
das,
klar.
War mir lange unklar.
Und wie hast du das verstanden dann?
Ich muss dir ehrlich sagen, das kam mit Hedwig.
Ah, okay.
An Hedwig bin ich gewachsen und zerbrochen.
Mhm.
An dem, wie das Publikum, dass es vor dir aufsteht, den Kopf schüttelt und geht. Das ist, also, einmal hat mich jemand von seinem Schoß runtergeschubst, weil der Regisseur wollte, dass ich provokant mich auf den Schoß setze von jemandem.
Ja, ja, ja.
Und das hat so an meinem Ego... Ich musste neue Wege finden, wie ich diese unsympathische Figur nicht an mich ranlasse, wie das Publikum auf sie reagiert, sondern dass ich das eher zelebriere, weil diese Figur liebt es, provokant zu sein. Und ich als Ricardo ja null.
Mhm.
Also ich möchte Friede, Freude, Eierkuchen und ich will, dass mich jeder immer liebt.
Ja.
Also das war deswegen ein sehr harter Prozess und es kam dann letztendlich dann mit den Rollen, wenn es um Emotionalität ging, dass ich gemerkt habe, dass ich mit meinem oberflächlichen Kack nicht mehr weiterkam.
Ja.
Dass mir dann auch von engen Freunden gesagt wurde, grab da mal ein bisschen tiefer.
Ich finde das total interessant, weil, ich sag dir, warum ich das so interessant finde, wenn man so eine Stimme hat, wie du sie hast, ne, wo du einfach singst und jeden Menschen berührst, dass es dann aber trotzdem noch eine andere Ebene gibt, wo du dann denkst, okay, aber da mache ich zu. Das ist ein bisschen crazy eigentlich, weil offener als wie du singst, kann man eigentlich nicht sein.
Aber auch da war ich nie, also danke.
Aber das,
aber ich war da...
Nicht bewusst, glaube ich.
Nein.
Nee, ich weiß. Das ist also der Unterschied wahrscheinlich.
Ich habe gesungen, aber ich wusste auch nicht, was das auslöst bei Menschen. Und ich wusste oft nicht, was ich da singe.
Ja.
Ich hab mich nur darauf konzentriert, schöne Töne zu singen.
Ja.
Es muss schön klingen.
Ja.
Darauf habe ich mich selbst gedrillt und habe mir selbst hässliche Töne in
nicht
Anführungszeichen
erlaubt.
Nicht erlaubt.
Mhm. Mhm.
Bis ich gelernt habe, den Text an erste Stelle zu setzen.
Yes.
Und wenn dann die schönen Töne kommen, dass das das Paket ist. Und dass man dann auch, ich verzeihe mir jetzt ganz oft nicht so schöne Töne, wenn ich weiß,
es ist echt oder es ist
genau, ich benutze den Text.
Ja, toll. Oh Mann, ein reifer Künstler sitzt
vor mir. Aber lange, ich meine 20 Jahre.
Ja, ja, 20 Jahre. 20 Jahre, da bist du hingekommen. Das ist sensationell.
Also von ich kann gar nicht spielen zu ich möchte eigentlich nur noch spielen und weniger singen.
Siehst du?
Ist verrückt.
Ja.
Also ich gucke jetzt immer, wenn ich eine Rolle angeboten bekomme.
Ob sie auch genügend zu spielen hat.
Ob ich gemerkt, also ob ich genug.
Wirklich?
Also ob es schauspielerisch interessant ist.
Siehst du?
Und das Gesang.
Finde ich toll.
Und es ist, ja, es ist spannend.
Ach, meine Mama wird sich freuen,
wenn
sie dabei
sie wirklich,
würde.
Ja.
Würde sich richtig
Ja, weil
freuen.
Sie hat mit mir an Texten gearbeitet, sagte, sprich, Junge. Und dann hat sie gesagt, trink mehr Wasser. Ich dann so, okay. Die so, sprich, trau dich, hat sie immer gesagt.
Ja, ja.
So,
sie hat sehr an dich geglaubt.
Und sie hat mich angefeuert.
Sehr. Total, ich weiß das.
Und ich weiß das.
Mir kommen selber die Tränen, wenn ich dran denke. Ja.
Ich dachte auch, wie frustriert muss sie manchmal mit gewesen sein, weil ich habe es einfach nicht verstanden.
Ja, du warst,
wenn ich dran zurückdenke, wie ich da saß und ich weiß noch, auch dann sagt die so, mach es nicht so kompliziert.
Ja.
Sprich.
Ja.
Es ist ganz klar.
Ja.
Das ist näher an dir, als du denkst. Und ich war so, und dann ging er zum
Haus.
Die sagte, was ist das? Und so, ich verstehe es nicht.
Du hattest noch nicht den Zugang.
Nein.
Oder hast dich nicht getraut, sozusagen.
Absolut.
Aber sie hat das immer in dir gesehen.
Hat sie
hat
wirklich,
sehr
an
dich geglaubt, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, ja, total. Ah, also, bevor wir, ich möchte über Hedwig mehr sprechen, aber davor, das sind ja ganz viele Sachen davor gewesen, oder? Vor Hedwig. Was hast du hast Mamma Mia, haben wir drüber gesprochen.
Genau.
Danach, guck mal, das ist ja hier sehr einfach aufgeschrieben. Dann hast du Tanz der Vampire gespielt.
Ja.
Ja.
Das war, da hatte ich eben dieses Solo auf dem...
Stimmt.
Das war zum ersten Mal, dass ich in der Großproduktion jeden Abend ein Solo hatte.
Ja.
Also das war ein Step-up für mich von Mamma Mia. Und, aber ich habe schon bei der Audition... Ich konnte es nicht singen. Ich habe auf der Job gelernt, wie ich meine Stimme gesund benutze.
Ja.
Ich habe nie gelernt, wie ich Rock singe.
Ah, interessant.
Und das war Rock.
Ja.
Und hoch.
Ja.
Und ich bin bei der Audition schon abgekackt.
Okay.
Und habe das Angebot bekommen. Ich war völlig sprachlos.
Okay.
So,
hä? Hat doch gar nicht geklappt.
Nee, und es hat auch wirklich ein Jahr lang nicht geklappt.
Okay.
Also bis meine Kollegen, gewisse Kollegen, mir den Namen Ricardo Cracco gegeben hatten.
Okay.
Jetzt kann ich drüber lachen.
Okay,
aber das war mies.
Ja, natürlich
das
mies.
Das war richtig mies. Weil ich war mental,
also,
da war ich 20, ich hatte Angst, auf dieses Bett zu springen, weil es war immer, und alle, und immer dieses Engel müssen fallen, ist mir weggekackt.
Okay.
Und das vor einem Publikum, vor allen Kollegen. Dann habe ich gehört, manche Leute hatten das als Klingelton auf ihrem Handy.
Oh Gott, schrecklich. Man lacht, aber es ist furchtbar.
Also damals, das hat mich gebrochen.
Natürlich.
Bis ein Kollege mir sagte, Michel Driesse, sagte, denk mal gar nicht an den Ton, ich habe dich viel höher singen hören, schrei das einfach in dem Moment, sprechen, also laut rufen.
Ja, super.
Und dann war ich geheilt. Die
Echt?
Show. Dann war ich geheilt.
Perfekt.
Das war verrückt.
Das ist, was gutes Coaching ausmacht. Ne?
Ein
Absolut.
Satz und ein Satz und du bist geheilt.
Ah ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und dann hast du Grease gespielt danach.
Ja, Tour, meine erste Tour.
Tour, stimmt. Auch ein anderes Leben wieder.
Das war ein Leben, was ich nicht gemocht habe.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Also viele mögen das ja.
Ja.
Dieses
ich habe es nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie eine Tour sich anfühlt.
Ja, es ist echt ein ja.
Ja. Ätzend wahrscheinlich, ne?
Also von Hotel, du hoffst einfach, du hast dann gewisse Standards, du hoffst, das Hotel hat ein gutes Kopfkissen, du hoffst, es hat einen Kühlschrank, damit du dir dein Essen oder deine Getränke kühl stellen kannst.
Stimmt, die du im Supermarkt gekauft hast.
Und einen Wasserkocher.
Ja.
Irgendwann hoffst du, bei mir kam irgendwann noch die Badewanne dazu.
Ja.
Aber dann war ich so, wenn eigentlich dieser Sache gefehlt hatten, mein Aufladen war schon bedient.
Schiefgelaufen.
Ja.
Musstest du jemals in einem Tourbus schlafen, wie so ein Rocksänger?
Nein, tatsächlich noch nie. Das passiert, glaube ich, dieses Jahr bei Disney in Concert. Ja.
Oh nein!
Mir wurde gesagt, ich glaube, es gibt ein oder zwei Städte, wo wir tatsächlich
Übernachtfahrt.
Aber es gibt, glaube ich, Betten in und
diese. Das finde ich immer so abgefahren. Betten und dann mit so einem kleinen Vorhang.
Verrückt.
So total verrückt. So
vor allem, ich schnarche ja auch.
Ja,
das ist also ich
für den ganzen Bus schwierig.
Absolut. Ich schäme mich jetzt schon.
Ja,
ich bin so,
natürlich.
Oh Gott, bis jetzt weiß das nur mein Verlobter und all deine Zuhörer jetzt.
Ja, alle wissen das jetzt.
Danke, Papa, übrigens.
Ja.
Das sind deine Gene.
Ja.
Das wird unangenehm.
Das wird unangenehm. Oh.
Ist auch kacke für die Stimme einfach. Ich sag's, wie es
natürlich
ist.
Natürlich,
ne?
Die Luft, Klimaanlage, alles. Oh Mann.
Ja.
Okay, das war deine erste Tour.
Ja.
Und danach hast du Sister Act gespielt.
In Wien, genau. Das war mein erstes.
Wien. Dann bist du nach Wien gegangen, ja.
Das war mein wichtigster Schritt eigentlich, weil da hat sich alles verändert für mich als Künstler.
Ja.
Weil ich kam nach Österreich und hatte eben Cover von 3 Rollen und war zum ersten Mal Swing.
Ja, stimmt. So. Der Stress eines Swings.
Horror. Und das war aber, Sister Act ist ja sehr easy, du hast nur 3 Tracks.
Okay, das geht.
Ja, aber trotzdem war ich überfordert.
Trotzdem, ja. Okay. Ja,
ich als Nicht-Tänzer und dann so. Aber das war ja, ich wurde in der Jub tatsächlich sehr gut in Tanz ausgebildet. Ne? Also die Ausbildung beim Tanz ist ja wirklich fantastisch.
Auf jeden Fall, top.
Und zum Glück, weil das hat mir sehr oft mein Popo gerettet.
Ja.
Aber Wien hat mir zum ersten Mal Türen geöffnet, die mir in Deutschland verschlossen geblieben sind.
Ja, interessant. Wie nimmst du Wien im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich wahr? Ist das künstlerischer oder ernsthafter oder ist ein anderer
Ich möchte fast sagen loyaler.
Loyaler.
Und deswegen, glaube ich, arbeitet man besser als Künstler, weil man sich als Mensch mehr gesehen fühlt und mehr respektiert. Und man mehr das Feedback, gerade vom Regisseuren oder auch von den großen Häusern.
Ja.
Ich will nicht sagen für wen, aber in Deutschland kam ich zur Audition mehrmals für das Gleiche. Und ich musste mich mit meinem Namen vorstellen.
Okay, wo jeder dich kennt irgendwie.
Wo sie mich kennen.
Ja, klar, natürlich.
Aber in Wien werden sie einfach sagen, hallo Ricardo, was singst du?
Wie schön, dass du da bist.
Wie geht's dir?
Okay.
So, und das hat
menschlicher.
Menschlicher. Ja, und das hatte mir damals da schon oft sehr gefehlt. Und ich hatte auch tatsächlich nach Vampire überlegt, aufzuhören mit dem Beruf.
Mhm.
Weil ich hatte mir bei Vampire, ich hatte mir Stimmbandödeme aufgesungen.
Wirklich?
Ja, weil ich keine Ahnung hatte von diesem Rockgesang.
Ja.
Ich habe nur gedrückt und dann habe ich manchmal mittags dieses Solo gesungen, hoch eingesungen und abends Alfred, was mir zu tief war. Dieses aus dem Schweigen, ne? Konnte ich nicht und habe ich gedrückt, aus dem Schweigen, auf den Kehlkopf.
Und dann schön.
Und dann plötzlich,
die sind gewachsen
mit der Zeit. Und dann hatte ich noch eine Kehlkopfentzündung und ich dachte, acht Shows, ich bin müde und habe weiter gedrückt. Gedrückt, bis irgendwann nur noch heiße Luft kam.
Okay, krass.
Und dann bin ich zu mehreren Lokopäden und die haben gesagt, und zum HNO und die haben dann gesagt, das musst du operieren lassen.
Aha.
Ich dachte, das war mein Todesurteil.
Na klar.
Ich dachte,
das ist ja der Horror.
Stimmband, Lasern.
Menschen, der mit der Stimme arbeitet. Ja.
Das ist, eventuell wache ich danach auf und bin. Kann nicht mehr
keine
sprechen.
Stimme mehr. Das ist die Angst, die man hat. Wo warst du dann?
Beim Dr. Wohlt in Berlin.
Ah, okay.
Woanders? Ja, also, ja, okay. Genau. Da wurde ich damals hingegangen, das war der Arzt der Stars.
Okay.
Der hat damals, ich glaube, das war öffentlich, Sarah Connor und so hat er auch operiert und so.
Okay.
Und den von Tokyo Hotel.
Ah ja, Bill, ja.
Den Bill. Und dann wurde mir gesagt, da musst du hin.
Okay.
Und ich weiß noch, ich lag auf diesem Tisch. Und es waren 2 Ödeme, die aufeinander lagen. Deswegen war das große Problem.
Oh.
Und die haben sich ständig gefüllt. Es waren noch keine Knoten, aber
immer gefüllt,
bei Überbelastung
ja.
sofort. Und ich weiß noch, bevor er mich in die Narkose gesetzt hat, ich habe gesagt, haben Sie getrunken? Zeigen Sie Ihre Hände. So, ich war so nervös.
Natürlich. Können Sie sich konzentrieren?
Ich habe gesagt, zeigen Sie mir Ihre Hände. Ja. Der hat mir die Hand gegeben und habe ich die festgehalten
und
habe geguckt, ob er zittert.
Und schwitzig ist. Wieso?
Der so, Herr Greco.
Ja, gut, aber das sind die Ängste, total.
Und dann hat er mir das Ding auf die Nase gesetzt. Der so, komm weg.
Ja, weg mit
und das war dann ganz scary, weil es hieß, nach der OP darf ich einen Monat nicht sprechen.
Oh.
Und dann hat er nach der OP gesagt, wie geht's Ihnen? Ich dann so, gut. Und dann kam nur so ein Pieps raus. Dann hab ich sofort geweint.
Total
panisch,
ja.
Der so, nicht weinen,
das ist
schlecht. Und dann hieß es, du darfst keine Musik hören, die du kennst, weil deine Stimmbänder kennen das, die schwingen mit.
Ja, natürlich.
Das war super. Und da war ich so, ich kann keine Musik hören. Ich wusste das nicht, dass die Stimmbänder mitschwingen, wenn man das Lied kennt.
Weißt du was, muss ich kurz was sagen zu. Das ist ja meine feste Theorie. Ich sage immer, ich erkläre das immer über die Spiegelneuronen in unserem Kopf. Das System, wenn jemand gähnt und ich muss auch gähnen dann, ne?
Ja.
Und dass, wenn jemand auf der Bühne singt und frei singt, angenehm singt, dann tut mir das gut. Aber wenn jemand auf der Bühne singt, werde ich heiser oder
ich
atme nicht mehr oder so. Und das ist wahrscheinlich, was er meinte.
Das ist genau das.
Das ist genau das.
Auch quasi jetzt, wenn ich Stimmruhe brauche, dann darf ich keine Musik
hören.
Darfst
du nichts hören.
Also, weil das
merkt. Ja, total.
Das
man
total
macht
krass.
Innerlich mit.
Genau, man macht mit.
Man macht mit.
Also, ich merke das auf der Bühne, wenn jemand technisch nicht gesund singt, dann bin ich danach müde nach dem Song.
Total.
Ich arbeite nämlich voll dagegen.
Ja, total, total. Das ist total anstrengend.
Total.
Ich habe immer, wenn Leute, mich macht wahnsinnig, wenn Leute nicht atmen beim Spiel und so anspannen und dann sitze ich auch oder mache ich so kurz im Publikum, weil ich das nicht ertrage.
Ja, genau das. Absolut. Ich habe genau das auch. Ja. Ich habe das auch, wenn Bühnenpartner, wenn die nicht atmen.
Schlimm.
Wenn die hier oben sind.
Schlimm.
Oh, da bin ich so. Oh.
Schlimm. Das macht was mit einem. Ich weiß das.
Wirklich schlimm.
Ich weiß das. Und manchmal muss man bewusst abschalten und dann geht es.
Auch aber so wenn Panik halt und so, das übernehme ich so schnell. Ja, ich guck, bin da so.
Ja, ja, empfänglich. Das sind wir sensiblen Menschen. Das ist unser Los. Unsere größte Stärke und unsere größte Schwäche.
Ja.
Ist beides, ist halt so. Ja.
Und dann hatte ich genau einen Monat gar nicht gesprochen und gesungen. Und dann fing ich mit Logopädie an und dann Eingliederung in die Show.
Krass, so mit ganz wenigen Shows.
Und ich hatte eine neue Stimme.
Wirklich?
Ich hatte meine Kopfstimme komplett verloren.
Ah ja, klar,
davor.
Natürlich.
Und ich hatte meine Kopfstimme, aber was wirklich Problem war, war das Belting, das laute Singen.
Ja,
das war ganz unkontrolliert und all
waren
over the place.
Die Muskeln nicht da. Ne?
Gar nicht.
Wahrscheinlich.
Also das war verrückt und ich hoffe, das muss ich nie wieder erleben. Aber seitdem habe ich mich auch eben viel um meine Stimme gekümmert, Stimmpflege und viel gelernt.
Ja.
Weil dieser Beruf verzeiht einem nichts.
Nee.
Und
ist so.
Das war das, also was ich in diesen Jahren gelernt habe, ist, wie ersetzbar man ist. So,
Auch das.
Man glaubt immer, du sagst eben, du hast mir mein Lebenslauf vorgelesen und ich dachte selbst, oh mein Gott, das habe ich alles wirklich gemacht.
Ja.
Aber dann fühlt sich das trotzdem jetzt noch manchmal so an, als hätte ich gar nichts gemacht.
Siehst du, oh Gott.
Ja. Es ist verrückt.
Das sind die Selbstzweifel.
Ja, absolut.
So, ich weiß. Oh.
Dann kommt irgendwas, was man vorher noch nicht gemacht hat, was eine Herausforderung ist.
Dann denkst du, hast noch nie auf der Bühne gestanden.
Bist Anfänger.
Ja.
Was suche ich hier? Aber das ist immer dieser furchtbare Prozess des Probens.
Das ist so. Was für ein Beruf, Ricardo.
Aber auch in diesem Business, ne? Also es spielt keine Rolle mehr, was du gespielt hast.
Nee.
Es spielt das Wichtigste, was du in diesem Moment, in der Sekunde bei der Audition ablieferst.
Klar.
Nur das zählt. Dein Lebenslauf, der wird mal angeschaut.
Ja.
Aber wenn du jetzt nicht mehr Leistung bringen kannst, dann interessiert keinen, ob du
schon
so viel
20 Jahre gespielt hast.
Genau.
Ein Stück.
Und das ist ein Druck,
das
mir immer mehr Probleme macht bei Auditions.
Ja.
Wirklich, gerade das letzte Jahr, ich glaube, ich habe keine gute Audition gemacht.
Ja.
Wirklich. Ja. Ich bin dankbar, dass viele mich kannten und sagten, was ist los?
Ja.
Ich habe zum ersten Mal musste ich nach 20 Jahren einen Text in die Hand nehmen, weil ich nur noch Blackouts hatte.
Wirklich?
Weil ich so nervös war.
Das ist
Wahnsinn. Haben mir vor der Audition, ich kannte das, alle 20, die da saßen.
Ja, ja.
Ricardo, jetzt zeigst du es denen. Jetzt mach mal genau wie immer. Ey, sing dir diese geilen Töne.
Ja.
Da ging gar nichts mehr an Audition. Weil ich wusste, die erwarten das jetzt alle von mir.
Ja.
Es ging gar nichts mehr. Und nicht, weil ich nicht eingesungen war oder krank oder eben. Ja. Der Druck. Und dann sagt, dann mach erstmal den Text.
Ja.
Ich wusste nicht mehr, wie der Text geht.
Ja, krass.
Den vorher noch rauf und runter.
Ja.
Und da weißt du, es tut mir so leid, ich bin wahnsinnig nervös.
Ja.
Und ich so, Ricardo, du kennst uns doch. Ich dann so, ich weiß, aber ich glaube, das ist das Problem.
Ja. Und wie kannst du dir das erklären, dass das stärker wird?
Weil, man baut sich.
Erfahrung oder?
Man baut sich natürlich einen Ruf als Darsteller auf.
Klar, natürlich. Na klar.
Und
du bist kein No-Name.
Dann hat man Angst, ne? Also für
dem
jede.
Ruf nicht zu genügen.
Genau. Man versucht immer dieses, deswegen ich frage mich, wie gewisse Leute das halten können seit Jahren. Ich bin wirklich, also.
Aber ich glaube, dass das vielen ähnlich geht.
Wahrscheinlich, es redet kaum einer drüber.
Ja.
Deswegen fühlt man sich oft damit
alleine.
Man denkt so, bin ich der Einzige? Irgendwie, aber natürlich, wenn ich da mit gewissen Kollegen rede und so.
Ich glaube schon.
So, und dann ist das immer, das beruhigt mich dann immer so. Dann bin ich dann so, nicht so, haha, dir geht's genauso, sondern ich bin nicht allein.
Nee, ich bin nicht allein. Das ist ja das, was so wichtig ist, das Gefühl.
Absolut.
Ich habe jetzt gesehen, hast du das auch gesehen, die Doku über Shirin David bei Netflix?
Nee, will ich noch sehen.
Guck dir die an, das ist der Hammer. Die Frau ist so erfolgreich, so krass erfolgreich. Und ist ja über YouTube bekannt geworden. Ich kannte sie gar nicht so gut. Ich habe das jetzt da alles erfahren über YouTube und hat Videos gemacht. Und dann hat sie plötzlich ihre erste Tour gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie ist so aufgeregt, weil sie kennt nicht, auf der Bühne zu stehen. Sie kennt nur, vor der Kamera zu singen. Und jetzt plötzlich eine ganze Show durchzuhalten, krass, ist für sie unfassbar schwer gewesen. Die heult ständig in der Doku. Echt? Dann hat sie so einen Manager, ein ganz netter Typ, der immer sagt, aber du hast doch schon so viel Erfahrung und du schaffst das so. Und sie ist nie zufrieden mit sich, nie, bei jedem Auftritt, echt? Nie zufrieden. Und sagt noch, das ist ganz erschütternd, sie sagt, sie hat gar keine Freunde und gar kein Privatleben und ihre Leute sind die, mit denen sie auf Tour ist.
Das sind ihre Leute, ja.
So.
Es ist leider aber auch so.
So, ich weiß.
Ich muss sagen, es geht mir ähnlich. Es ist schwierig, Freundschaften zu halten in diesem Beruf.
Das ist so.
Also wir sind auch jetzt über die Jahre, es gibt Leute, die sind immer da, auch wenn man keinen Kontakt hat.
Ja.
Aber so richtig enge Freunde habe ich eine.
Siehst du.
Also, und ja, die muss sich wirklich drum kümmern, dass das zwischen uns
noch funktioniert.
Weil ich bin oft einfach sozial schnell überfordert.
Ja, klar, natürlich.
Dadurch, dass man, weil die meisten, gerade Fans und so Dinge, wir gehen ins Theater und wir leben unseren Traum, wir stehen auf der Bühne.
Ja.
Die richtige Arbeit, finde ich, ist Backstage.
Ja.
Dass du immer an sein musst für die vielen Kollegen, für den Spaß, für... Ein kurzes Video hier, kurz Video da, dann mal kurz Notes. Wenn du zu lange schlechte Laune hast, dann wird mit dir gesprochen. Ja. Egal, wo du bist, ist alles okay.
Ja.
Brauchst du mentale Hilfe, irgendwas.
Krass.
Du kannst, deswegen habe ich mir eine Backstage-Personality angelegt. Die mache ich, wenn ich in die Stage-Show gehe, mache ich die an.
Okay.
Und die kann ich auch genauso schnell wieder ausschalten.
Okay, interessant.
Aber dann bin ich sozial müde danach.
Natürlich.
Ich habe keine Kapazitäten, tagsüber irgendwie mit meinen Eltern zu sprechen, mit meinen Freunden. Wirklich, es ist...
Ich glaube das.
Ich konnte auch, also diesen Podcast kann ich gerade machen, weil ich gerade eine Pause habe.
Ja, natürlich. Du könntest nicht jetzt das machen und abends spielen.
Niemals.
Im Leben nicht. Ich weiß das.
Das also, aber es gibt Leute, die das können und die das auch lieben, die dann noch auf Instagram die Kamera anmachen und sich da und noch filmen.
Ja.
Ich bewundere das wirklich. Ich sitze dir nie mit Neid. Ich denke mal, ich bewundere dich. Weil du spielst 8 Shows und machst noch das und schneidest Videos und sprichst in die Kamera... Ich will ohne Make-up gar nicht die Kamera in mein Gesicht halten. Ja, ich will das gar nicht sehen.
Ja, natürlich, natürlich.
Also,
ich glaube, das ist was man lernen muss. Das geht mir auch so, dass wir lernen können, unsere eigenen Grenzen zu wissen. Und die sind halt tatsächlich bei jedem verschieden. Ja. Ich hatte jetzt eine Phase, ich habe im Urlaub ein Buch gelesen über Hochsensibilität zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich bin jahrelang der Meinung gewesen, ich bin auf jeden Fall hochsensibel, ich bin hochsensibel. Und dann habe ich plötzlich gedacht, vielleicht bin ich gar nicht hochsensibel, sondern ich bin normalsensibel. Aber ich darf halt lernen, das ist mir dann zu viel und das ist mir nicht zu viel. Und andere Leute, ich habe auch Freunde, die halt gar nicht mit dem Beruf zu tun haben, die treffen jeden Abend Menschen zum Beispiel, jeden Abend zum Dinner unterwegs.
Richtig.
Und denke ich, oh Gott, wie soll ich das schaffen?
Horror,
das ist. Und dann habe ich mich jahrelang unter Druck gesetzt, gefühlt, dass ich dachte, okay, so muss ich jetzt auch leben. Ja. Weißt du, mache ich meinem Mann immer Stress, sage, wir müssen mehr Leute treffen. Und
ich
dann denke ich, eigentlich finde ich das schön, zu Hause zu sein und zum Sport zu gehen und spazieren zu gehen und dann mal ein tiefes Gespräch alle 2 Wochen, bin ich happy.
Ich bin da genauso.
So.
Genauso.
Ja.
Ich bin am glücklichsten zu Hause.
Siehst du?
In meinem Safe Space. Ich bin heute schon ins Auto hergefahren.
Ja.
Ich wusste, es wird ein sozialer Tag.
Ja.
Und hab
freust
mich
jetzt schon. Ne?
Aber ich muss sagen, heute ist schön, weil ich hatte eben jetzt die letzten Tage, ich habe nur gepackt, weil ich wieder umziehen muss.
Ja.
Ich war für mich und heute habe ich mich richtig gefreut, Menschen zu sehen.
Aber so ist das.
Ja.
Und das muss man aber, ich glaube, einfach oder darf man lernen, für sich zu akzeptieren. Wie ticke ich?
Ja.
So, was ich krass finde, was du sagst, und das ist etwas, da habe ich schon mit vielen, mit Milan gesprochen, mit Christina Love, mit Sabrina. Was ich so krass finde und was mein Gehirn noch nicht verstanden hat in dem Beruf, wie das funktionieren kann. Wenn du auf die Bühne gehst, musst du so sensibel und offen sein für alles. Für deine Partner, Partnerin, fürs Publikum. Du bist ja durchlässig die ganze Zeit. Und dann kommst du hinter die Bühne und dann hast du diesen Stress mit, du noch ein Video machen müssen und alles, was ja überhaupt nicht zusammenpasst.
Null.
Wie kann man das schaffen?
Also ich hatte gerade jetzt mit uns Julia...
Ja.
Das war sehr spannend. Das haben auch viele Kollegen von mir gepostet. Und so. Ich habe das wenig repostet, weil ich mich ein bisschen dafür geschämt habe.
Ja.
Aber wir saßen alle in einer Blackbox.
Ja.
Und das sind so, da hängen die Kostüme drin.
Ja.
Wie so Schränke.
Ja.
Und manchmal habe ich meinen Stuhl in diesen Schrank reingestellt.
Wirklich?
Und habe meinen Bademantel vor mein Gesicht gezogen. Ich habe dann irgendwann aus Spaß, weil Leute gesagt haben, angeklopft haben an meinen Schrank, habe ich mir eine Klingel da angebracht und
süß.
So.
Ja, okay.
Und letztendlich wurde es zu einem Running Gag. Aber die wussten, wenn mein Vorhang zu ist,
dann
brauche ich meine Ruhe.
Ja.
Und so habe ich mir meinen Platz geschaffen und habe das, weil die wussten, wenn der Fong auf ist, dann ist er da und volle Kanne und dann habe ich jeden Scheiß und Spaß mitgemacht.
Ja.
Aber wenn dazu, so habe ich mir meinen Raum geschaffen.
Dringend, das ist so wichtig.
So bei Moulin Rouge, so hatte ich halt eine eigene Garderobe.
Ja.
Und das brauchte ich auch.
Bestimmt.
Ich musste so das ablegen, was da auf der Bühne passiert ist. Ich brauchte das, ich musste weinen und ich musste das für mich rauslassen.
Ja.
Und wenn ich das, und bei Julia gab es das eben nicht, diesen Bereich.
Ja.
Und den musste ich mir schaffen.
Ja, hast du ihn dir geschaffen.
Und es wurde mir zum Glück nicht böse genommen, sondern mit Humor.
Ja, cool. Und wie ist dein Gefühl dazu, wenn du hast jetzt so viel Hauptrollen gespielt die letzten Jahre, fühlst du auch eine Verantwortung fürs Ensemble?
Absolut.
Ja, ne?
Also dadurch, dass ich selbst so lange Ensemble gespielt habe, ich fühle immer, ich habe Probleme mit den Leuten, die frisch von der Schule kommen, die Ensemble-Cover sind.
Ja.
Die ich dann sehe, im Ensemble zu markieren.
Ja.
Und wenn sie dann ihre Rolle spielen, full out, da werde ich wütend.
Ja, natürlich.
Weil so war ich nie.
Nee.
Ich war immer,
egal
ich
bin
nicht da, ich war an und
natürlich,
100%.
Ja.
Aber deswegen, ich fühle sehr für die arbeiten so viel. Und ohne die sind wir nix auf der Bühne.
Ja, natürlich.
Also es ist ein Geben und Nehmen und ich suche auch immer, das war jetzt auch bei uns Julia so, also ich suche immer den Kontakt zum Ensemble.
Ja.
Gerade Shakespeare war ja so.
Ja, total.
Ich habe jeden Moment, und dann hieß es sogar oft, nee, das wollen wir da nicht. Ich so, warum? Das
sind auf der Bühne auch.
Ja, auf der Bühne. Ich suche, weil letztendlich spielen die ja alles das, was
Anne
und ich geschrieben
klar,
haben. Die übernehmen die Rollen. Und mit manchen hatte ich dann so Momente so, machen wir mal, oder hier den Umzug, den Umbau machst du jetzt da.
Ja.
Aber das war oft nicht gewollt.
Okay.
Also war ich so,
war nicht das künstlerische Verständnis vielleicht, was du hattest.
Also, natürlich, aber dann arbeite ich auch nicht dagegen, aber ich habe das oft dann nicht verstanden, weil ich suche immer ein Miteinander.
Unbedingt.
Ich versuche immer alle in mein Spiel mit reinzureißen.
Unbedingt.
Das auf der Job stand das noch in meinem Abschlusszeugnis vom Zappo.
Wirklich?
Der hat gesagt, involviere... Zieh deine Mitspieler in dein Spiel hinein.
Oh,
und ich habe nicht gewusst, was das bedeutet.
Und jetzt weißt du es genau.
Jetzt weiß ich es genau.
Das ist so wichtig.
Weil es wurde am Anfang des Business oft mit mir gemacht und ich war so überfordert, in so einen Drive mit reingezogen zu werden.
Okay.
Zum Beispiel von Nadine Schreier kann ich mich erinnern. Die hat mich in eine Szene reingezogen.
Ja.
Ich kam gar nicht mit.
Ja.
Die war so schnell. Ich war so... Und jetzt liebe ich sowas ja, ne?
Ja, natürlich.
Wenn jemand so an ist und sehr schnell und zackig und reagiert.
Das ist ja dann das Schönste.
Oh, das ist aufregend.
Oder einfach das an Verbindung. Ich bin ja der Meinung, wir Menschen brauchen Connection. Das ist, was
unbedingt
uns glücklich macht. Und das ist in so einem Moment und auf der Bühne. Und
auf der Bühne ist das so kostbar, wenn du jemanden hast,
wenn du
der nur
hast
bei dir ist.
Also, oder?
Das, also mit der Sophie Bernhardt ist das zum Beispiel in Moulin Rouge.
Ah, das war sie, Satine.
Satine war sie.
Ja, okay.
Also das war Gold, mit ihr zu spielen.
Das glaube ich.
Weil, die war nur bei mir. Ich habe mich geliebt gefühlt.
Siehst du?
Da gab es keinen schwulen Ricardo mehr.
Nein.
Da gab es wirklich nur Christian und Satine. Und wenn ich dann wirklich so weit weg von mir selbst bin, ist das das Allerschönste, was mir auf der Bühne passieren kann. Wenn mein Gehirn gar nicht eintritt und ganz kurz sagt,
Stress hat irgendwie.
Genau, irgendwie habe ich einen Popel in der Nase. Wenn das alles unwichtig wird, weil alles auf der Bühne stimmt.
Ja.
Das ist das Wunderschöne an diesem Beruf.
Absolut, absolut. Das müsste man jetzt mit Textmarker markieren, die Stelle.
Absolut.
Mit einem Pling, mit Musik muss ich das unterlegen oder so. Oh, es ist so schön. Oh, ich muss noch mal kurz zurückgehen. Du bist in Wien gewesen.
Ja.
Wir müssen viele springen in Wien. Ich möchte einmal über den Besuch der alten Dame sprechen, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Funktioniert das als Musical? War es ein Musical überhaupt?
Es war ein Musical.
Ja.
Und das war damals... Ich weiß noch, ich glaube, ich war bei Elisabeth und es hieß, es gibt einen Workshop für das Musical Der Besuch der alten Dame.
Okay.
Mit den Arrangements von Michael Reed, der auch die Arrangements für Tanzvampire gemacht hat.
Ah, cool.
Und die haben mich dann damals angefragt, um den jungen Alfred zu spielen. Also Alfred Ill,
aber
seine frühere Version.
Okay.
Quasi, wo das alles mit der
Frau,
mit dem Klärchen, passiert ist.
Aha.
Und so. Da gibt es immer im Musical gab es so Flashbacks und ich fand das Musical ganz toll, aber ich glaube, Österreich hat das nicht so angenommen.
Okay, okay.
Es war auch wahnsinnig teuer, diese Produktion. Wir hatten einen richtigen Zug auf der Bühne.
Oh krass.
Auf Schienen.
Was?
Ja, es gab richtige Häuser. Dann gab's, wir hatten Armani-Klamotten an, also richtige Armani.
Okay.
Ich weiß, also ich glaube da, woher, also die VBW hat da auf jeden Fall tief in die Tasche gegriffen.
Ja, ja.
Und ich glaube, letztendlich liefen wir nur 6 Monate.
Okay, okay.
Und es war nie richtig voll. Es war dann auch sehr, wenn dann die Güllner sich alle die Sachen kaufen auf Pump, weil sie ja schon das Geld ausgeben, wofür Alfred ihr sterben soll. Ja,
ja, ja, genau.
Da gab es dann so eine Riesennummer und dann gab es dann das Christuskind und so. Das war den Österreichern, glaube ich, alles.
Ja.
Das war zu
too
viel.
Zu viel Kunst.
Aber das war in Österreich dann auch meine erste kleine Rolle.
Ja.
Als Erstbesetzung auf einer Bühne.
Ja, toll.
Ja, und das war der Anfang von, dass ich Rollen spielen durfte.
Mhm.
Also es kam dann in Elisabeth, das war dann im Sommer am Stetten, das war meine erste große Hauptrolle, das war Sonny Malone in Xanadu. Mhm. Und ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Weil auch dieser Regisseur sagte, du kannst nicht spielen, aber du siehst so aus wie der Typ und du kannst singen. Und sie hat mir echt, ich habe dann nicht verstanden, obwohl ich dachte, ich verstehe Comedy, sagte, nee, alles, was du machst, ist Slapstick und also, nee, Comedy. Er hat mir die Texte vorgesprochen und ich habe die einfach so nachgelernt.
Okay.
Und bis zur Premiere habe ich da weder gewusst, lachen die, aber er hat auch genau gesagt, da machst du eine Pause, da wird gelacht. Und dann ist das genau so gewesen.
Das ist einfach Timing.
Aber ich habe nicht gespielt, ich habe ihn...
Das ist einfach nachgemacht.
Nachgemacht.
Krass.
Aber in diesen 13 Vorstellungen habe ich spielen gelernt.
Ja.
Ich schwöre dir, in diesen 13...
Da war das.
Plötzlich macht es Klick in meinem Kopf und ich habe Text verstanden.
Wie krass.
Nur weil er mir das richtig... Ich habe es richtig gespielt, ohne Intention in meinem Gehirn.
Ja, einfach weil du es nachgemacht hast.
Aber es hat richtig, es hat funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann hier auch eine Pause machen, weil das passt auch. Und es hat funktioniert. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was Text bedeutet.
Wie krass.
Ja.
Ricardo, so ist meine Arbeit. Das ist krass. Genau, was ich mache. Ich habe ja bei Frozen, war ich Phonetik-Coach.
Ja.
Und habe mit den Leuten die Phonetik gemacht. Aber ich habe natürlich ihnen auch die Sätze vorgesprochen. Phonetik funktioniert ja nur, wenn du auch die Bögen richtig machst.
Natürlich.
So, und dann habe ich auch mit ihnen die Szenen gespielt. Meine liebsten Szenen waren immer, ich habe David Negletto ganz viel gecoacht.
Ja.
Und er war Christoph. Und dann habe ich immer Anna gesprochen. Das war hat mir total Spaß gebracht. Aber natürlich, dann, du musst ja auch spielen, um dann die Bögen zu haben und dann die Aussprache zu haben. Und dann aber, wenn du das dann alles hast, dann hast du das Spiel eigentlich schon. Das ist meine feste Überzeugung.
Absolut. Da bin ich voll bei dir.
Ja, ja.
Ich bin auch immer wirklich, ich finde es immer krass, die Leute, die kein Deutsch können, dass das die das
der
machen.
Hammer, dass sie sich das trauen.
Dass sie sich
im
das
Leben
trauen.
Würde ich nicht in Italien auf die Bühne
niemals.
Mit so schlechtem Italien.
Niemals.
Niemals. Io sono Eva. Oh, ciao.
Zwar sagen so, Ricardo, gern's West End. Jan so, nein.
Never ever.
Nein, das ist nicht meine Muttersprache. Wenn ich, ich weiß nicht, also ob ich mich da so schnell rausretten kann, wenn ich mal...
Das ist immer meine Angst, wenn man improvisieren muss, wenn man die Sprache nicht
genau,
kann.
Genau,
was macht man dann?
Wenn ich in Deutschland... Also
ist ja easy auf Deutsch.
So schnell.
Können wir alles sagen, was wir wollen.
Richtig,
sofort,
aber da wäre ich dann so, yes, yeah,
yes,
I don't know.
I'm funny. Ja.
So, also ich weiß
ich
es nicht.
Ich habe auch großen Respekt vor denen.
Ja.
Und auch vor der Arbeit habe ich immer gedacht, das muss doch auch, das ist eine intime Arbeit, da sitzt ein Typ vor dir, sexy, durchtrainiert, alles, tolle Stimme, toller Tanz und dann kann er kein Deutsch.
So, es tut mir auch immer so auf der Bühne, wenn ich dann Kollegen sehe, die da über ihre eigenen Wörter stolpern.
Total.
Und ich habe damals immer noch, als ich lange im Stadttheater war, da habe ich Ghost nochmal in Berlin gemacht, da hatte eine Kollegin wahnsinnig Probleme mit dem Molly-Text in Ghost.
Ja.
Und ich habe dann einfach, weil sie hat es nicht rausbekommen.
Okay.
Es war kein Deutsch. Also habe ich am Stadttheater gelernt. Ich habe einfach gesagt, wie bitte?
Ah.
Ich habe ihr nochmal die Chance gegeben, Ruhe zu sagen.
Super.
Aber die war lost, weil ich improvisiert habe in einer Ensuite-Produktion.
Stimmt, das hat ihr gar nicht geholfen.
Und das ist das größte Problem, finde ich, an den Covern. Die werden von künstlerischen Leitern nur gedrillt.
Ja.
Von A nach B, aber nicht im Moment zu sein.
Ja.
Also es gibt da auch zu wenig Proben.
Viel zu wenig Proben.
Und gerade wenn es nicht die Muttersprache ist.
Viel zu wenig Proben.
Also habe ich mir auch das abgewöhnt.
Stimmt, zu helfen.
Zu helfen, weil das hat letztendlich sie noch mehr verunsichert.
Noch mehr verwirrt, ja klar, weil sie wusste gar nicht, welcher Text ist das jetzt, den du sagst.
Was hat der jetzt gesagt?
Ja, genau.
Sind wir gesprungen? Ja.
Ja.
Also,
ja, krass. Oh, dieser Beruf. Wahnsinn.
Verrückt.
So, jetzt müssen wir kommen zu. Dann bist du nach Linz nämlich gekommen. Jetzt wird es nochmal spannend. Hedwig, ich sage immer Hedwig, aber du sagst Hedwig.
Es ist Hedwig.
Hedwig als Englisch.
Ja.
Hedwig and the Angry Inch.
Ich habe nicht mein Skript geschrieben, habe ich The Angry Grinch geschrieben.
The Angry Grinch.
Und dann gucke ich auf deine Vita und denke, nein, es ist kein Grinch, es ist ein Inch. Also du siehst, ich weiß eigentlich nichts. Ich kenne die Fotos von dir. War das eine Drag-Rolle? Ich weiß nichts. Erzähl mal ein bisschen.
Ach, das ist die spannendste Rolle, die ich jemals gespielt habe.
Ja, toll.
Kultfilm aus den, glaube ich, 80er Jahren.
Okay.
Ein deutscher Junge,
okay.
Nennt sich später Hedwig, aus Ost-Berlin.
Okay.
Und er wollte unbedingt über die Mauer, wie jeder damals.
Mhm.
Und es gab dann einen Sugar Daddy, es gab einen schwarzen Mann, der ihn mit rübernehmen wollte nach West-Berlin.
Mhm.
Aber nur, wenn er sich eine Operation unterzieht.
Okay.
Und die hat er machen lassen, aber der Arzt hat gefuscht und übrig geblieben von seinem Glied ist ein Angry Inch. Also also ein Inch ist übrig geblieben. Was ist ein Inch?
Also 2,5 Zentimeter. Etwas ganz Kleines.
2,5 Zentimeter.
Okay.
Das ist von seinem Penis übrig geblieben.
Ah, okay. Und das war mir alles gar nicht klar.
Genau, deswegen, und deswegen heißt es Hedwig und der Angry, wie heißt es?
Ja, der wütende.
Der wütende Inch.
Zentimeter. Sozusagen.
Weil dieser Zentimeter, der übrig geblieben ist als Mann, hat ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Also er wurde letztendlich immer mehr zu Frau, glaubhaft, also aber hat wahnsinnig, hast die Fotos gesehen.
Ja.
Eine Frau ohne Geschmack,
ja.
Sehr trash und Hedwig hat ihre eigene Musik geschrieben.
Aha.
Und die lernt irgendwann einen jungen Mann kennen, Tommy Gnosis, und der hat all ihre Songs gestohlen und wurde damit berühmt.
Okay.
Und sie folgt ihm mit ihrem Trailer, den sie ausklappen kann zur Bühne und macht vor seinen Konzerthallen, klappt ihren Wohnwagen auf und singt sie, wie sie es geschrieben hat.
Ihre eigenen Lieder, okay.
Bis sie halt irgendwann, also das ist dann irgendwann, das ist...
Krasse Story.
Krasse Story, ja, aber das ist du redest 2 Stunden ohne Pause. Ist das ein Monolog nach dem anderen? Weil es gibt noch eine weitere Spielpartnerin, die spielt ihren Mann. Also es wird immer von einer Frau gespielt, Izak.
Okay.
Aber die Izak kann kein Deutsch und auch kein Englisch.
Okay.
Die wurde eingekauft quasi und darf ihr die Perücken frisieren.
Okay.
Und Izak möchte am liebsten selbst Perücken tragen. Also ist so eine, aber spricht nie. Also das heißt, Hedwig
spricht die ganze Zeit.
Die ganze Show. Und polarisiert bis, also...
Krass.
Und das war krass.
Okay, da musstest du spielen.
Da musstest du spielen.
Da hattest du keine Chance.
Es gab kein Verstecken.
Nee, es gab kein Verstecken.
Keine Bühnentechnik, kein Nix.
Ja,
es war pur.
Ja, krass.
Ich auf 16 cm High Heels in den knappsten Klamotten des meines Lebens.
Wahnsinn.
Und dann hast du immer wieder Teile im Text, wo du improvisieren sollst.
Okay,
wo du rausgehen sollst und dann einfach in ein Thema gehst mit dem Publikum.
Okay.
Und ich hatte mir das am Anfang immer noch zurecht, wie du sagst, vom Unterricht. Heute sage ich das,
das ging
schief.
Ja.
Weil ich war noch irgendwann, ich weiß noch, das war ganz schlimm. Ich habe immer noch gefragt, woher die kamen. Und es hat immer so gut funktioniert, wenn die irgendwie aus Tirol kamen. Man sagt, sie am Arsch der Welt.
Ja,
wir waren in Linz.
Genau.
Aber dann war irgendwann, ich habe nicht mehr geguckt, wen ich gefragt habe. Es waren eine Asiatin.
Okay.
Und dann wurde das rassistisch, also dieser, mein Witz. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskam. Ich hatte so Angst, ich habe aufgehört zu sprechen und angefangen zu weinen.
Okay.
Und habe das dann irgendwie versucht als Hedwig, also die waren alle so verwirrt.
Ja.
Es sind auch Leute aufgestanden und gegangen.
Okay, krass.
Ich konnte mich nicht retten. Ich war so, ich hatte so Angst vor meinen nächsten Wörtern.
Okay.
Und da, also,
da
habe ich viel gelernt.
Okay.
Und das habe ich dann 4 Jahre lang gespielt.
So lang?
Und am Ende dann tatsächlich vor 1200 Leuten im großen Saal,
Ui.
Weil ich dann so eine Fanbase bekommen habe.
Okay, klar, das klingt toll.
Aber ich musste ich glaube, das erste Jahr waren, glaube ich, 15 Vorstellungen in so einer kleinen und mit 100 Leuten.
Okay, sehr eng, auch schwierig.
Die waren so nah, ich habe alle gesehen. Ich war das
Reaktion
nicht gewohnt.
Gesehen.
Ich habe gesehen, ob die mich mögen oder nicht.
Ja, natürlich.
Und es gab
und dann
manchmal,
sollten sie dich nicht mögen.
Und dann
unangenehm.
Sollten sie mich nicht
Wie
mögen.
Unangenehm. Ja.
Und das konnte ich nicht zelebrieren. Also ich denke jetzt immer noch, diese Premiere musste Horror gewesen sein. Aber ich hatte trotzdem tolle Kritiken.
Ja, bestimmt.
Aber im Nachhinein denke ich so.
Wie krass.
Wie? Weil ich hatte erst nach 4 Jahren diese Figur verstanden, die so komplex ist.
Ja, ja.
Und diesen schmalen Grad von Sympathie und Abneigung.
Ja, ja.
Komplette Abneigung. Und dass ich die so in der Hand, dass ich habe gelernt, ein Publikum in der Hand zu haben.
Ist das nicht toll?
Das war, Das ist unbezahlbar.
Ist so. Das ist so.
Und danach war ich für alles geheilt.
Das glaube ich. Du warst für alles vorbereitet. Bühne. Alles war easy danach. Ne?
Alle waren so, oh Gott, das ist jetzt das ausgefallen, tut mir so leid. Dann so, ja. Nee, alles gut.
Ja, das glaube ich.
Seitdem macht mir nichts mehr Angst.
Das glaube ich. Das hat dich befreit, oder?
Das hat mich befreit. Ja. Weil ich bin ganz oft hoch ins Büro und habe gesagt, ich höre auf, ich kann nicht, das kann muss nicht. Jemand anderes spielen.
Ja.
Das so, bleib dran, Matthias Davids war es. Matthias Davids hat mir meinen Weg geebnet.
Ja, Wahnsinn.
Der hat mich besetzt für Sachen, für die mich sonst niemand besetzt. Edna Turnblad in Hairspray.
Ja.
Er hat mich für alle, er hat mich herausgefordert.
Ja, wie toll. Das braucht man, das braucht man so sehr.
Musst du als Künstler.
Du brauchst das.
Ich sag immer, bitte bleibt nicht in eurer Komfortzone. Da werdet ihr nicht wachsen.
Ja.
Und viele, gerade wenn man kommerziell arbeitet,
ja,
bleibt so man sehr. Da drin, ich weil weiß. Man nur dafür besetzt wird.
Ich weiß das. Oh, Ricardo.
Ja.
Oh, wie oft sitze ich in Shows und denke, jetzt bräuchte der Mensch jemand, der mit ihm wirklich arbeitet und wirklich ihn rübergehen lässt. So oft denke ich das, weil ich denke oft, die Regie ist so oberflächlich. Und das sind solche Perlen, die da auf der Bühne sind und solche Stimmen. Und dann
nicht geleitet.
Ich weiß das, genau das.
Es ist frustrierend.
Mein Leib- und Magen-Thema.
Ich bin da voll bei dir.
Total.
Alles dreht sich gerade. Ich bin auch sehr...
Total.
Ja. Deswegen gucke ich fast nichts mehr.
Ja, natürlich.
Weil ich
Verstehe ich.
Ich bin dann... Ja, es frustriert mich.
Ja, natürlich.
Weil
natürlich.
Ich habe einen anderen Anspruch an mich.
Ja.
Was aber jetzt mittlerweile, was ich auch gehört habe, wird als kompliziert angesehen.
Oh,
weil ich natürlich... Ich habe Fragen.
Ja, na, selbstverständlich.
In einem Prozess.
Du hast halt Erfahrung.
Aber das, ich hatte jetzt einmal erfahren,
dass... Kompliziert. Du als Mann. Frauen wird ja oft gesagt, sie sind dann kompliziert, wenn sie so ein bisschen mehr
was wollen. Ja. So. Also, und ich habe mit vielen dieser Frauen gearbeitet.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich fand die nie kompliziert.
Nee, natürlich
nicht. Das sind die Frauen, von denen ich gelernt habe.
Ich weiß das.
Und das war auch nie ungut. Die haben nie irgendwie gezickt. Die haben hinterfragt.
Ja, und denen geht es um die Sache.
Wenn es in den fetten Produktionen heißt, auf dieses Wort gehst du jetzt auf die 8 und dann hebst du den rechten Finger.
Ja.
Und dann sagt die, warum?
Natürlich.
Weil das alle auf der Welt so spielen.
Ja, das geht halt nicht.
Nee, und warum?
Da musst du eine Begründung haben.
Sag mir, warum ich diesen Weg mache.
Ja.
Das Licht da ist besser.
Ja.
Nein. Gib mir eine Intention als Mensch. Warum gehe ich als Mensch dahin?
Natürlich.
Und wenn du darauf keine Antwort bekommst, dann bist du frustriert.
Ja, selbstverständlich.
Und das siehst du auch auf der Bühne, finde ich. Du siehst, wenn jemand gesagt bekommt, du gehst auf die 8, weil das Licht da schön ist und das alle auf der Welt so spielen, dann siehst du das in diesem Menschen auf der Bühne.
Ja, selbstverständlich.
Wenn man es sich nicht selbst aus dem Arsch zieht.
Selbstverständlich.
Und manchmal kann man sich nicht immer alles aus dem Po ziehen.
Richtig. Das verstehe ich.
Und dann gehst du einfach auf die 8, weil das Licht da schön ist.
Verstehe ich total. Das verstehe ich alles total.
Ja.
Total.
Ja.
Ja. Oh, Ricardo. Ich muss jetzt springen, weil ich denke gerade so, wie du sprichst, du musst ja eigentlich Coach sein. Oder?
Ich unterrichte nur Gesang.
Du unterrichtest nur Gesang.
Also, und Liedinterpretation.
Ja, aber das wird noch wachsen. Weil das, was du sprichst...
Liedinterpretation mache ich, wenn ich unterrichte, am liebsten.
Ja, natürlich, weil das ist Spielen.
Spielen.
Na klar.
Genau. Und dann am liebsten gebe ich dann noch, wenn ich höre, dann gibt es ein Problem mit einer hohen Stelle oder so.
Natürlich, kannst du noch
dann
helfen,
lass die Technik rein.
Na klar.
Aber in erster Linie möchte ich, dass die jungen Menschen spielen.
Ja.
Und da ihre Liebe drin finden.
Absolut.
Und nicht ihre Mariah Carey Riffs.
Nein.
Weil durch TikTok werden wir so verdorben.
Ja, das ist ja langweilig.
Oh mein Gott, der singt noch höher. Ja. Jetzt singen alle das von diesem Demon Hunters.
Ja, ja.
Da denke ich so, das ist. Die Frau ist das beltet die nicht, das ist gemixt.
Ja.
Aber alle machen, oh, das ist so hoch. Und jede Musical-Darstellerin sagt so.
Ja, easy, ja. Klar.
So, und dann denkst du aber, die Jugend, also gerade meine Nichte kenne ich, die ist in dem Alter. Boah, hast du das gehört? Wir müssen das. So, nee, du bist echt, du bist da so geblendet von.
Ja, ja.
Aber dass mir auch im Gesangsunterricht gehe ich immer vom Text aus.
Immer.
Ich dann so, natürlich, wenn wir dann technisch irgendwo hängen, geht's mal kurz um Technik, aber. Ja. Wenn du weißt, was du singst und Emotionen verbunden ist, dann wird auch die Stimme funktionieren.
So ist das. Yes.
So ist das.
Oh Mann, mein Schüler ist erwachsen.
Ja, wirklich. Ich bin erwachsen geworden.
Das ist unglaublich. Das ist so, Ricardo, wie schön.
Yeah.
Hedwig haben wir.
Mhm. Mm.
Okay, Ricardo, jetzt müssen wir noch mal über eine Rolle sprechen. Das wird jetzt noch mal deep, nämlich Christian.
Ja.
Oh, in Moulin Rouge. Ich habe das Stück noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Aber ich habe natürlich viel bei Instagram immer gesehen, auch dich gesehen. Und dann habe ich deinen Auftritt bei der Helene Fischer Show gesehen. Mhm. Und habe verstanden, dass diese Rolle eine große Tiefe hatte, die eine Herausforderung sicherlich auch war.
Absolut.
Wie war das alles? Wie hast du die Rolle bekommen? Lass uns mal oberflächlich starten.
Das war ein sehr, sehr langer Prozess.
Okay, okay.
Ich habe damals, hat mein Agent mir, es gab die Tryouts, die alle, bevor Broadway,
ja,
gab es das, glaube ich, in Boston.
Okay.
Und dann ist so ein illegales YouTube-Video aufgetaucht. Oh, und ich habe das gesehen und ich habe in dem Moment dann so, das ist ja die Traumrolle, ja, für einen Mit-30er,
ja,
hohen Tenor.
Ja.
Du spielst alles, alle Bandbreiten an Emotionen,
ja,
und singst durch deine ganze Range.
Ja.
Also da war es zum ersten Mal, dass dieser Traum aufgetaucht ist.
Ja.
Und dann waren die Auditions und ich wurde eingeladen für den Christian und den Duke.
Aha.
Und dann war ich so, ah, das ist natürlich nicht gut, wenn sie mich für zwei Sachen sehen. Ja. Das ist nicht klar.
Ja.
Also meistens, wenn ich für zwei Sachen gesehen wurde, war es...
Ah ja, okay, ja, hast du es nicht bekommen.
Nee, hab's nicht bekommen, genau. Mhm. Oder es wurde ein Angebot für Walk-In für beides oder,
okay,
sowas.
Okay, okay.
Und dann war ich da und dann hieß es, und dann haben sie mich zum Callback eingeladen und haben gesagt, Duke, passt.
Ja.
Wir wollen nur noch Christians von dir sehen. Dann habe ich nochmal gesungen und dann kam ich zum Finale. Mhm. Dann war ich schon so, okay. Es läuft,
okay,
gut.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich war bei jeder Audition so übermüdet von,
okay,
8 Showwochen. Ich glaube, ich war bei We Will Rock You auf Tour.
Ah, okay, krass.
Ich war wahnsinnig kaputt.
Ja.
Und es gab drei Szenen, die muss man heutzutage als Christian nicht mehr spielen.
Okay.
Weil das ist die letzte Szene, wo Satine stirbt.
Mhm.
Und da sagst du als Christian nur, nein, Satine. Das ist der Text.
Okay.
Ganz, also, nein, Satine, nein, bitte bleib. Bitte, bitte, bitte bleib bei mir. So ist der Text.
Okay.
So, was sollst du da spielen, wenn du nicht 100% committed
musst du
bist?
Du weil musst. Sonst ist es peinlich. Ja.
So, und dann stand, es war erste Runde. Ich habe die zwei Liebesszenen gespielt und dann kam diese Szene.
Okay.
Die sagte, Ricardo, kannst du die später spielen? Und Sonja Farke,
ja,
hat sie auf die Knie gesetzt,
aha,
hat mich angeschaut.
Aha.
Ich war so müde, ich habe sofort angefangen zu weinen.
Okay, sehr praktisch in dem Moment.
Es war
Moment.
So sehr praktisch.
Ja.
Ich konnte das sofort mit der Rolle verbinden.
Ja.
Und das hat mein Gehirn sich aber gemerkt. Diese Emotion... Ich kann mir das ganz oft mit Erinnerungen und so verbinde,
ja,
ich meine Emotionen,
ja,
dass ich die ganz schnell aufrufen kann.
Ja, cool.
Nur an meistens glückliche Momente.
Oh, schön.
Die mir in traurigen Momenten helfen.
Wie schön.
Ich hole mir meine Traurigkeit immer aus Glück.
Das ist aber richtig schön.
Eigentlich immer.
Richtig schön.
Ja, also dieses Ganze, man kennt das ja, ne? Denk, Mama stirbt und so.
Ja,
und
ja,
dann,
diese Sachen so,
die man so hört.
Und so. Method,
genau.
Acting.
Method.
Ja, ja.
Und nee, ich hole mir meine Traurigkeit immer aus ganz glücklichen
Weil du Momenten. Einfach dich dann mit was Schönem connectest, aber halt connectest. Und dann, wenn man connected ist, kann man ja alles
ich
spielen,
Ich weine
oder?
Meistens durch ein Lächeln.
Glück. Ja, das kenne ich auch bei mir.
Ja, kennst du auch?
Ja, das kenne ich total.
Ja, das ist schöne Erinnerungen bringen mich mehr zum Weinen, als, ja, wenn ich was Trauriges sehe.
Ja, ist bei mir auch so.
Echt
schön.
Spannend.
Ja.
Und dann hat das da funktioniert. Und tatsächlich war das dann in der zweiten und dritten Runde genauso. Es gab dann keine Sonja Farke mehr.
Ja. Aber du hast dich erinnert.
Es hat sich erinnert und mein Körper hat sich erinnert und, ja, ich habe sofort, es liefen die Tränen.
Cool.
Und so war das dann auch dann bis zum Angebot. Ich habe ewig gedauert. Ich glaube, es waren 3 Monate,
okay,
nach der letzten Runde,
ja,
weil sie keine Satine gefunden hatten.
Ah, okay.
Und dann hieß es irgendwie...
Haben sie immer abgewartet, wer es wird und welcher Mann dann passt.
Genau, ja, welcher Mann.
Ja.
Und sie wollten mir nicht zusagen, bevor sie nicht eine Satine,
ja,
hatten,
klar,
weil vielleicht hätten sie eine Satine gefunden, die 20 Jahre alt ist,
ja,
und Christian sollte eigentlich jünger sein als Satine.
Ah, okay.
Und da war ich ja auch schon, glaube ich, 32 oder,
ja,
33.
Ja.
Also, ja, und dann kam aber irgendwann das Angebot, die haben gesagt, wir haben noch keine Satine, aber die wollen, dass du Christian bist, mhm, und bevor du uns abhaust, so.
Mhm.
Da war ich auch schon an dem Punkt, wo ich mich gar nicht mehr richtig freuen konnte, weil ich so lange gewartet hatte. Ich,
ja,
habe das schon vergessen.
Ja.
Es sind ja immer die ersten paar Tage nach einer Audition kritisch, wo,
ja,
man die E-Mails
irgendwie
checkt.
Ja,
und,
ja, ja, ja.
Ich hatte schon abgeschlossen,
okay,
wirklich. Aber dann letztendlich bin ich dann nach Köln. Und das war das erste Stück, wo ich 3 Regisseure hatte.
Oh.
Also die sich auch die waren nie gleichzeitig da.
Okay.
Der erste kam und hat, würde ich sagen, die Basics der Show erklärt.
Okay.
Das Staging.
Okay.
Keine Kunst.
Okay.
Und das war die anstrengendste Phase, weil wir,
ja,
so viele künstlerische Fragen hatten.
Ja, klar.
Und so oft vertröstet wurden mit,
das kommt
ja,
dann
das macht dann Ashley, wenn sie kommt.
Okay.
Und dann kam sie und dann fingen wir an zu spielen und haben uns ein bisschen von diesen Positionen gelöst. Dann ging sie und der Hauptregisseur kam, hat sein Glitzer drüber gestreut und so getan, als hätten wir es neu erfunden.
Ah ja, okay.
Und dann guckst du das Video von Broadway und du siehst, du machst genau das Gleiche. Das ist eine Kunst.
Natürlich.
Dass die es geschafft haben, in 8 Wochen uns glauben zu lassen, wir haben das neu entwickelt.
Ihr habt das erarbeitet, ja natürlich, weil dann spielt es ja viel besser, weil es ja dann
wir dachten,
mit euch
wir haben
stimmig
das
ist. Toll.
Entwickelt.
Toll.
Also das ist
toll.
Echt toll.
Das ist wirklich eine Kunst. Ja.
Und wir haben tatsächlich, das habe ich eben auch noch nie erlebt, für jeden Schritt, für jeden, weil das viel auf Arme, auf Worte, ist, bewegt sich Licht, die Bühne, so viel Technik.
Also musst super präzise sein.
Du musst präzise sein und eigentlich immer gleich.
Okay.
Aber es hat sich nie gleich angefühlt. Also in unserem...
Weil ihr es wirklich innerlich gefüllt habt.
Innerlich gefüllt. Hammer. Und es hätte keine andere Option gegeben.
Hammer.
Es machte alles, jeder Gang wurde uns erklärt. Du gehst, weil du hast diese Dringlichkeit. Die Dringlichkeit der Szene liegt darin, das und das.
Ja.
Du machst diesen Weg, weil du willst ganz kurz hier zurück, um zu reflektieren.
Ja.
Dann drehst du...
Das ist jeder, ganz anders. Dann.
Jeder Weg war mir klar. Da gab es keine leeren Pausen.
Ja.
Deswegen, egal wer gespielt hat, egal welches Cover... Du hattest immer die gleiche Qualität
wirklich?
Der Show. Ja, immer.
Deswegen ist es so erfolgreich wahrscheinlich.
Ich denke schon.
So lange.
Es gab schon Satins, die emotional nicht so connected waren.
Ja.
Die sich das härter erarbeiten mussten.
Ja, ja.
Wo ich das auch weniger gespürt habe.
Ja.
Aber meine Seite der Geschichte war klar. Deswegen war es nicht wichtig, was ich von ihr bekomme in dem Sinne. Weißt du?
Natürlich.
Weil der geht ja durch dieses Verliebtsein, durch dieses naive Verliebtsein.
Ja.
In die erste Abneigung, dann wieder um sie kämpfen, sie bekommen heimliche Liebe.
Ja.
Er ist die Affäre.
Ja.
Dann nimmt der andere sie weg von ihm. Er verzweifelt, Alkoholiker, nimmt Drogen. Und dann will er sich sein Leben nehmen.
Ja.
Dann nimmt sie ihn zurück. In dem Moment stirbt sie in
Wahnsinn.
Seinen Armen. Und
Wahnsinn.
Das ist das, was du innerhalb von 2,5 Stunden erlebst.
Wahnsinn.
Und ich muss sagen, manchmal, wenn ich, bevor es angefangen hat, also bevor man einmal über diese Bühne läuft und dieses Schild hochhebt, ich durfte gar nicht dran denken, weil dann habe ich Panik bekommen.
Ja.
Einfach an dem, was ich gleich alles durchleben muss.
Ja.
Und an Doppelshows, wenn du gerade, und ich habe wirklich jede Show, die ich gespielt habe, bitterlichst geweint
Wahnsinn,
am Ende.
Wahnsinn.
Und ich musste da kämpfen mit dem Regisseur.
Ja.
Weil er sagte, Ricardo, denkst du wirklich, dass jemand so bitterlich weint? Ich habe so ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt und dann verloren.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich glaube, weil das ist meine Reaktion.
Das ist so, du würdest so weinen.
Ich dachte so, das Natürlich. Ist genau so. Und er sagt so, okay, aber kannst du auf dem 3. Glockenschlag aufhören?
Was?
Ja.
Wirklich?
Weil das kommt nämlich, sie stirbt und dann klingelt, dann kommt eine Glocke, ich glaube, die ist 12 Mal.
Okay.
Aber dann
wie
wird das...
Für Beerdigung schon quasi.
Genau, auf die Beerdigung.
Ja, genau.
Und auf dem 3. Glockenschlag...
Solltest du aufhören zu weinen.
Also habe ich wirklich...
Wirklich?
Manchmal war ich war so dabei in der Geschichte und habe so geweint, aber ich habe dann gehört, Ding, weil so... Und habe
wirklich?
Die Emotionen runtergeschluckt.
Oh, das ist aber nicht gut.
Nee, das war nicht
das
gut.
Das war nicht gut.
Das war oder? Nicht gesund.
Oh.
Also, und danach hast du ja nochmal einen kleinen Monolog, wo du rückblickend nach 7 Jahren ist die Geschichte sagst, so, das war, ein junger Künstler nach Paris kam.
Ah, okay.
Und dann singst du nochmal Come What May.
Oh.
Aber ganz leicht und hoch, während du davor Roxanne gesungen hast und geschrien. Und dein Leben, auch wenn du sagst, wofür leben, wenn nicht für die Liebe? Zum Publikum, offen, durchlässig.
Okay.
Weil das ist ja quasi ein Stück im Stück.
Ah,
wo er erst die
Knarre... Also so eine Rabenhandlung.
Genau,
oder?
Also du im Stück wird er ein Stück inszeniert.
Ah, okay.
Und damit treten sie auf und sie stirbt ja auf der Bühne und er kommt ja und crasht das.
Ah, okay.
Und sein Cover geht drauf und er kommt und sagt,
ja.
Schau mich an, Satine.
Ja.
Aus Verzweiflung, weil sie ihn ja ablehnt und er weiß nicht, dass das von dem Bösen kommt, von dem Duke, der sagt, sie gehört mir. Das wusste er nicht.
Okay.
Und dann gewinnt er sie gerade zurück und dann stirbt
dann
sie ja.
Also
da habe ich gesagt, ich dann so, Alex Timbers, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast gerade eben gesehen, nur die Erinnerung an diese
natürlich.
Szene.
So stark.
Das ist so verankert in mir.
Ja,
und das, egal mit wem, die Musik ging an, die Szene ging los, sie fällt in meine Arme zusammen. Wir fallen technisch so perfekt hin, damit es passt.
Ja.
Das wurde so lange geprobt, wo welcher Arm, Bein kommt.
Ja.
Du fällst hin und meine Tränen, und dann habe ich sie aber auch natürlich zurückgehalten, die Tränen, weil sie Weil sie noch lebte.
Ah, okay.
Also ihre letzten Sekunden wollte ich natürlich, dass sie
dich nicht weinen sieht.
Nein, mich weinen sieht und dass ich alles ist wunderschön.
Ja, natürlich.
Obwohl ich wusste.
Ja.
Es war wunderschön. Aber ja. Es hat mich zerstört als Künstler.
Ja.
Ich war wirklich. Es hat mich mental und körperlich war das nicht gesund für mich, dass ich mich so reingeworfen habe. Also,
okay.
Auch mein Therapeut hat dazu gesagt, das ist ja für deinen Körper am Wochenende viermal komplette Zerstörung und Depression gewesen.
Ja.
Der so dein Kopf.
Der Körper weiß ja nicht den Unterschied, ob es jetzt gespielt ist oder echt.
Nein.
Du weinst.
Das sind echte Emotionen.
Ja, natürlich.
Und der sagte, was hast du erwartet? Weil ich musste Antidepressiva bekommen.
Wirklich?
Ja, ich hatte eine richtige Depression.
Oh.
Aber es war auch die Zeit zu meiner mit meiner Fibromyalgie und so.
Ja.
Also die Show hat mich kaputt gemacht. Jetzt könnte ich sie wieder spielen.
Ja.
Aber weil ich jetzt rückblickend sein kann, das und das habe ich falsch gemacht.
Und was würdest du sagen, was hast du falsch gemacht? Was hat dir ein Abstand gefehlt als Schauspieler?
Ja. Ich war zu ungesund als Schauspieler.
Das klingt so.
Ja, ich hab das jeden Abend viel zu sehr gelebt. Ich war viel zu sehr, habe ich die Liebe meines Lebens.
Du bist da voll reingegangen als Ricardo. Und du, aber vielleicht hast du was verarbeitet dadurch, oder?
Vielleicht. Also im Nachhinein, ich wollte danach ja auch deswegen nichts Schweres spielen.
Das glaube ich.
Und ich wollte keinen Partner haben, deswegen...
Der sterben könnte,
weil deswegen war danach mein Einstieg Lucchini wieder.
Ja, da musste warst du der Tod, oder nicht?
Nee, Lucchini ist der Mörder von Elisabeth.
Achso, der Mörder, ja.
Aber der erzählt ja ganz...
Ja, der ist ja distanziert und cool.
Du hast keine Spielpartner.
Ja.
Und das war,
ach so, stimmt. Ja,
das
stimmt.
Hat mich geheilt.
Keine Begegnung.
Du spielst alles nach vorne. Und das hat mich echt, das hat mich geheilt.
Aber ist das Thema der Grenzen, was wir vorhin hatten? Vielleicht
absolut
auch, ne?
Ja, ich habe meine Grenzen definitiv überschritten. Ich hatte auch Angst, mich krank zu melden, weil ich hatte Angst, dass Leute sagen, der ist zu schwach.
Ja, klar.
Und letztendlich hat mein Körper mich gebremst.
Ja, der Körper übernimmt dann. Der Körper
hat übernommen.
Ist eine Sensation, ne?
Absolut. Weil mein Gehirn hat es mir ganz oft gesagt.
Ja.
Stopp. Und ich so, nein.
Nein, ich bin
die Doppelshow baller ich jetzt auch noch.
Hab
dann sogar noch, als wir keinen Duke hatten, bin ich für den Duke
eingesprungen.
Und mein Cover hat Christian gespielt.
Echt?
Damit es eine Show gab, ja?
Ja, das ist der Beruf.
Und das war nicht gesund.
Das ist interessant. Das ist interessant. Und ich glaube, dass einem im Leben solche Sachen passieren, Ricardo, ist meine Erfahrung. Dass man manchmal, egal wie professionell man ist und wie viel Abstand man hat, manchmal sind Situationen, da hat man nicht mehr den Abstand.
Hast du nicht mehr.
Oder? Es klappt. Nee. Also mir ist es im Leben auch passiert, sowas passiert. Ich weiß nicht, weil ich denke, man macht sich vielleicht Vorwürfe oder so, dass das passiert
total,
ist.
Total.
Ne? So, und
lebe
mit, ja, ich werde
ständig damit konfrontiert.
Ja.
Und ich glaube auch, dass der Alex Timbers mich damals mit dieser Aussage, denkst du, jemand würde so weinen, warnen wollte. Nur dass die in Amerika ja nie sagen, mach es nicht so, sondern how do you think we could do it like this?
Ja.
Also sie sagen nicht,
mach es nicht so. Genug. Ja.
Genau.
Ja.
Ich hätte einen deutschen Regisseur gebraucht, der sagte,
gesagt, okay, schütz dich selber.
Schütz dich.
Ja.
Und ich glaube, damit hat er mich damals gewarnt.
Ja, das könnte sein. Das könnte sein.
Und ich habe so gekämpft.
Ja.
Ich habe gesagt, ich finde,
aber
das brauche ich.
Du fühlst das doch jetzt in dem Moment. Also du hast ja nicht es mit Absicht gemacht. Du hast ja nicht mit Absicht länger geweint, sondern es ist passiert.
So passiert.
Und dann muss man dich natürlich auch da gut leiten,
dass
es vielleicht anders passieren kann. Oder?
Absolut.
Ja.
Also
ja,
es war
krass.
Das war intensiv.
Ja, guck. Und ich habe das nur bei Instagram verfolgt, aber mir war irgendwie klar, dass das für dich eine besondere Zeit war.
Absolut.
So. Ja.
Ganz, also ich bin gewachsen und gescheitert gleichzeitig.
Ja.
Also ich bin zum ersten Mal wirklich an meine Grenzen gekommen.
Ja, krass.
Ja.
Krass.
Aber seitdem weiß ich auch, wo meine Grenzen sind.
Guck mal, wie schön.
Ja.
Das ist schön. Jetzt möchte ich mal was ganz anderes fragen. Es ist nicht so anders, aber es ist ein bisschen leichter vielleicht. Du hast schon ein paar Mal Stimmpflege erwähnt, ne?
Ja.
Also, wenn du jetzt so 8 Shows spielst, was ist dein Rahmen, wie du dich unterstützt?
Es kommt natürlich darauf an, welche Show ich spiele.
Ja, klar.
So mit Moulin Rouge war ich wirklich komplett auf Vocal Rest und ich brauchte 10 Stunden Schlaf.
Ah, okay.
Also es war ganz klar,
10
Stunden braucht mein Körper.
Und dann bist du schon nicht sprechen eigentlich.
Genau. Jetzt mit uns Julia war es schon so, ausgehen ist nicht.
Ja.
Und also generell, ich mache ja immer Lachsvox.
Ah ja, okay.
Das ist sehr gut für meine Stimme.
Mhm.
Und ich inhaliere viel.
Mhm.
Generell.
Mit Steam. Also
mit Kochsalzlösung.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Und natürlich, schon bevor ich ins Theater gehe, muss ich mir meine 2 Liter Wasser reinballern, mhm. weil mhm. Na, die meisten ja. wissen das gar nicht. Die trinken dann kurz vor der Vorstellung, wenn ich ja. sage, so, jetzt bringt es gar nichts mehr.
Bringt nichts mehr, das muss vorher sein. Ja.
Die, also dann gerade mit ja. Gesanglich anspruchsvollen Sachen wie Jesus oder wie Rock You, dann musste ja. ich schon meine 2 Liter vor der Show trinken.
Ja, ja.
Und das mit meiner Mini-Blase. Ich sagte, das ist absoluter Horror.
Oh, nervig. Und das ist nervig.
Ja, wirklich. Ja. Wenn du dann auch so wenig Zeit hast,
ja.
Pausen, und dann hängst du auf der Bühne mit einer vollen Blase und dann zu singen, ganz unschön.
Oh, wie schrecklich. Ich fühle mich schrecklich, schrecklich.
Ja.
Und nimmst du noch Gesangsunterricht eigentlich nach so vielen Jahren? Oder, nee, das nicht. Nee. Nee. Aber singst du dich ein oder auch nicht? Ist das
doch, ich singe mich schon. Ein. Aber meistens im Auto.
Ja. Das habe ich auch viel gemacht.
Ja, also ja, da habe ich perfekt. So meine Routine.
Ja, ja.
Das, ich singe mich immer nach dem gleichen Warm-up ein. Ja. Das ist auf YouTube.
Ja, perfekt.
Und das geht so gut mit meiner Stimme.
Perfekt.
Und dann brülle ich meistens irgendeinen Song.
Der
mir Freude macht.
Ja, so. Ja. Und Julia, haben wir drüber gesprochen. Ich muss einmal fragen, wie war es mit Sabrina zu spielen?
Nee, das war natürlich toll.
War das eure erste Produktion?
Das war unsere erste Produktion. Oh. Und wir haben uns auch wirklich, also nach... Wir haben uns natürlich über diese Jahre immer wieder mal in der Therme getroffen.
Okay.
Irgendwie so. Es war völlig absurd, aber nie zusammengearbeitet.
Ja.
Weder Konzerte.
Ja.
Und wir haben uns beide wahnsinnig gefreut.
Ist das nicht eine Freude mit
dir? Und wir wurden auch zum Glück beide nicht enttäuscht. Wir haben uns sehr schnell sehr, sehr doll geliebt.
Das glaube ich. Ja, ja.
Und wir sind auch beide sehr, sehr, also so kleine, wie nennt man das?
Ja.
So Trüffelschweine. Wir suchen nach dem nächsten Spaß und so, weißt du?
Ja, 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 ja.
Und wir haben viel zusammen gelacht.
Ja, das glaube ich. Das ist schön. Es war schön, euch zu sehen für mich auch auf der Bühne. Total. Ich habe eine letzte Sache, die ich dich fragen will. Und zwar... Das war, glaube ich, kurz nach Corona. Du wirst gesehen. Dein Auftritt in Wien war das, glaube ich. Ne? Ich habe das YouTube-Video gesehen. Ich habe das durch Zufall entdeckt. Ich weiß gar nicht, warum. Und ich weiß noch, ich habe das einem Freund dann gezeigt. Ich habe gesagt, guck mal, du musst du anhören. Aber mein Schüler, er singt es so schön. Es ist so wunderschön.
Danke.
Wie ist die Geschichte dahinter? Wie ist das entstanden? Ihr habt nicht das Stück gespielt, oder?
Nein, nein. Das war die Eröffnung vom Raimundtheater.
Ja.
Und das wurde im ORF ausgestrahlt. Und ich hatte 2 Solos. Das war Du wirst gesehen und Joseph.
Okay.
Und ich wusste nur, Dear Evan Hansen und You Will Be Found, ich wusste, das ist groß.
Mhm.
Und ich wusste, das ganze Ensemble ist dabei, das VBW-Orchester.
Ja.
Die ganzen anderen Solisten waren dabei. Ja. Und es war am Anfang noch anders aufgeteilt, bis dann der Alex Balger, war das, glaube ich, der Regisseur, sagte, der Ricardo soll das bitte alleine singen.
Okay.
Und ich weiß noch, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Ich habe da auch offen auf Facebook, ach übrigens Facebook, ich wurde heute Morgen, mein Account wurde gesperrt.
Ja.
Und es heißt, es steht auch, ich kann keinen Einspruch widerlegen.
What?
Und das ist mir schon vor 3 Monaten auf Facebook passiert, mein Facebook ist komplett gelöscht.
Oh krass, ja, ich wollte dich heute markieren.
Ich weiß nicht, ob ich jemals, also wenn ihr zuhört.
Instagram,
ich weiß nicht, was da los ist.
Okay.
Ich kämpfe da gerade und ich will jetzt einen Anwalt einschalten, weil...
Okay,
Also es gibt irgendjemanden, der anscheinend irgendwie gegen mich wettert.
Okay.
Also anders kann ich weiß nicht, ob man gemeldet werden muss, weil ich habe ja nichts gepostet, was irgendwie gegen die Richtlinien verstößt.
Wie komisch.
Und die haben geschrieben, ich habe gegen die Richtlinie verstoßen.
Echt?
Ja. Und ich habe nicht mal, ich war die letzten Tage nicht mal online.
Okay, krass.
Ich habe auch Freunde gefragt, ist irgendwas aufgetaucht?
Hat dich jemand gehackt?
Ja, das ist bei Facebook passiert. Da ist ja wirklich Sachen wurden gepostet und ich kam nicht mehr rein.
Okay.
Also, ja, das dazu, ich habe gerade kein Instagram mehr.
Okay. Ja.
Ich glaube, ich weine auch 3 Tage lang, wenn es wirklich weg ist, weil das ist ja so.
Das sind ja Erinnerungen, ich weiß.
Ich habe diese Videos auch privat gar nicht mehr, was da ist. Na gut, so viel dazu.
Ja.
Und ich weiß noch, ich hatte damals offen darüber gesprochen, als ich auf der We Rock You Tour war.
Ja.
Das war nach Corona, während Corona, habe ich Depressionen bekommen und hatte mit Panikattacken zu tun.
Ah.
Und das war ja dann danach.
Ja.
Und dieses Lied. Ja. War alles, was ich...
Zusammengefasst,
wie es mir ging.
Das glaube ich.
Und dann hat der Alex Balger, weil ich konnte es gar nicht singen. Ich habe jede Probe nur geweint.
Ja.
Ich kam nicht mal durch die erste Strophe. Er sagt so, sing das deinem besten Freund.
Okay. Okay.
Und
war es besser dann?
Ja, das war letztendlich der ORF-Auftritt. Und ich habe gemerkt, ich darf hier nicht spielen. Ich darf hier keine großen Gesten machen. Das ist kein Evita. Das ist kein, falsches Beispiel, aber Don't Cry from the Argentina.
Ja, 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 ja.
Das ist pur, das ist ganz klein. Und selbst wenn die Kamera nicht an ist, das muss so klein bleiben.
Ja.
Diese Nachricht, wichtig, jetzt gerade nach Corona, wo wir alle so einsam waren, viele, nicht wir alle.
Ja, ja.
Für mich war das ja ein Geschenk, ich war zusammen mit Phil, wir waren im Glück.
Total.
Aber es gab Leute, die waren, sind vereinsamt.
Ja, ja, ja. Ja.
Und ich wusste, wie wichtig das ist. Und ich wusste, so, und das war die Premiere von Raimund Theater. Regisseure saßen da drin, wichtige Leute und ORF-Live-Übertragung.
Oh, Wahnsinn.
Also so viel Druck.
Ja.
Ich hab wirklich nur gesagt, ich habe Stoßgebet irgendwo hingeschickt, habe gesagt, bitte lass mich bei mir bleiben. Lass mich nicht denken, ich muss schön aussehen. Ja. Wie ist mein, dass sie an meine Schokoladenseite filmen, woran man sonst an Eitelkeiten so hängt. Und ich bin raus. Ich habe Phil gesehen im Publikum. Ich habe ausgeatmet. Ich habe einen zu spät eingesetzt.
Oh, okay.
Oder die nach der ersten Strophe, weil ich bin angekommen kurz, habe das wahrgenommen. Dafür gab es diese Dum, Dum, Dum.
Mhm.
Da bin ich angekommen und dann konnte ich es einfach erzählen.
Ja.
Und ich war so, als es vorbei war, dann liefen die Tränen so richtig, weil
du hast das ganze Lied, hattest du schon Tränen in den Augen.
Ich habe gekämpft.
Aber hast es geschafft,
also
sozusagen zu
geschafft,
singen.
Genau.
Ja.
Und die Geschichte zu erzählen, das war mir sehr wichtig und ich war sehr dankbar.
Ich empfinde, das ist dieser Auftritt, ich habe es ja nur gesehen bei YouTube, ne? Aber ich finde, das ist so 1:1, dass du das erzählst, so pur. Und man fühlt, dass du jetzt das in dem Moment meinst, was ja das Ziel eigentlich im Job ist, aber man
das
dann
man
doch überrascht
so oft,
ist, wenn
dass man das so darf. Ne?
Dass man das so darf.
Also der Text, der war...
Ja, der Text ist ja
der so war
schön.
So gut geschrieben.
So gut.
Ich habe dem Wolfgang Arndt, ich habe gesagt, ich musste nicht spielen.
Ja,
ich habe es einfach erzählt.
So ist das, wenn man in den... Ja, wenn das...
Und
so.
Die Stimme hat dann genau mitgemacht, wie ich es wollte. Ich musste nicht an Technik denken.
Ja, gar nicht.
Konnte einfach
fließen. Ja, so war das. So habe ich das empfunden. Guckt
das war ein Idealmoment für mich.
Ja, ist
das
bei mir angekommen. Ist das krass? Das ist total krass. Ganz
wenn alles zusammenläuft, das hat man ja nicht oft.
Das hat man nicht oft. Das ist ganz schön. Das ist ein besonderer Moment. Guckt euch das an bei YouTube. Ihr findet das. Ich muss doch nochmal, mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Und zwar, du hast jetzt schon erzählt und ich finde das so wichtig, weil ich spreche viel mit Künstlern wie du, dir und Künstlerinnen. Und ich sehe, dass das bei allen, auch bei mir, uns Thema ist. Du hast von Therapie gesprochen.
Ja.
Und ich bin der Meinung, dass wir in diesem Job eine Begleitung brauchen. Eigentlich mehrere
Absolut.
Begleitungen. Wir brauchen Coaches, wir brauchen Therapeuten. Also, oder?
Du brauchst jemanden, der reflektiert.
Du musst das reflektieren, was du erlebst.
Unbedingt. Und immer noch. Ich brauche das.
Ja.
Ich brauche das, der hin und wieder, der nichts von meiner Welt kennt.
Auch.
Der die Menschen nicht kennt.
Ja.
Der nur meine Seite kennt.
Ja. Ja.
Und das mir den Spiegel vorhält und sagt, hey.
Ja.
Also das habe ich wirklich gerade in der Heilung nach Moulin Rouge gebraucht.
Ja.
Sehr, sehr intensiv.
Ja.
Und seitdem führe ich auch Tagebuch, also Journal.
Ja.
Weil in diesem Beruf so oft Sachen passieren, die, wenn du durchlässig sein möchtest, dann wirst du halt immer wieder verletzt.
So ist das. Was macht man da?
Aber ich hab mich nie dagegen entschieden.
Ja.
Gegen das Durchlässigsein.
Ja.
Das hat mich oft viel gekostet, weil dadurch bist du verletzlicher. Du kannst dich entscheiden als Musical-Darsteller und ich sehe ich leider viel zu oft auf der Bühne, dass da Wände oben sind von Darstellern.
Ja.
Und ich werfe denen das nicht mal vor. Ja. Die haben einfach einen gesunden Weg gefunden, damit umzugehen und das zu machen, was reicht, um da zu stehen.
Ja.
Und das werfe ich keinem vor. Es ist nur nicht mein eigener Anspruch.
Ja.
Aber dadurch gelte ich, glaube ich, als komplizierter, weil ich so durchlässig bin und weil ich schnell ich bin an meinen Emotionen, ich hänge an meinen...
Ja, du bist so nah dran.
So nah dran.
Ja.
Ich habe jetzt viel zu oft gesagt, es ist kompliziert. Ich glaube,
Also
habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Ich habe das nicht über dich gehört, bis jetzt.
Also ich glaube, bis jetzt mögen auch alle immer... Also ich bin eigentlich immer sehr lustig bei Proben und so.
Ja, ja, ja.
Aber... ich höre es eben von anderen, die ich sehr schätze, die als kompliziert eingestuft werden.
Ja.
Und da bin ich mal so, bin ich auch so.
Ja.
Ich glaube, ich bin da nochmal anders, aber ich habe mich halt, das hat damals schon die Steffi Schöppe zu mir gesagt.
Ja?
Ja, die hat gesagt, du kannst nicht beides, du kannst nicht schön, also du kannst nicht schön singen und gleichzeitig aus vollem Herzen weinen. Also das beides zusammen geht nicht.
Du hast
gesagt, du musst dich entscheiden.
Ja.
Ich habe einen Mittelweg gefunden, aber manche entscheiden sich wirklich.
Ja.
Singe ich jetzt schön oder gebe ich denen die Emotionen?
Ja.
und ich höre einfach viel zu oft schöne Stimmen.
Ja.
Und mir wird nicht mehr viel erzählt.
Nee. Mm-mm.
Also eben, ich war jetzt gerade in London bei und habe Titanic gesehen. Ja. Das ist eine Comedy.
Ja.
Aber da wurde mir endlich wieder was erzählt, ohne ja. Eitelkeit.
Ja.
Es war wunderschön. Ich ja. habe so viel gelacht.
Ja, ja. Meine Lehrerin Christine Linklater, wo ich die Stimmtrainerin-Ausbildung gemacht habe, die mhm. hat immer gesagt, ich will keine schönen Stimmen hören. Die hat sogar immer gesagt, mir tun die Schauspieler leid, Schauspielerinnen, die eine schöne Stimme haben. Mhm. Weil da ist der Weg noch schwerer in das Echte rein. So. Und ich will nicht
zu phrasieren und so.
Ja, und ich will dich, sie hat immer gesagt, ich will dich hören, deine Stimme. Was ist deine Stimme?
Ja.
Was ist nicht irgendwas, was du nachmachst oder wie du klingen willst? Was ist deine Stimme? Und da schließt sich jetzt ein Kreis, finde ich, ein Bogen, weil du hast deine Stimme schon ganz früh gefunden.
Ja.
Und behalten.
Und behalten.
Behalten.
Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich von ganz früher bis jetzt,
ja.
das Einzige, was ich höre, ist, dass meine Technik besser geworden ist. Ja. Aber mein Klang
ist gleich geblieben.
Der ist geblieben.
Du weißt halt jetzt Technik, du weißt einfach jetzt, was du tust. Und genau. früher hast du einfach so.
Einfach gesungen.
Einfach gesungen.
Ja.
Das ist, was ich vorhin meinte. Hat die Schule dir überhaupt was beigebracht? Weil eigentlich hattest du schon alles am Anfang. Aber das ist der Weg, den man geht. Ne? Wenn man professionell wird, dann verliert man erstmal die Naivität.
Absolut.
Und dann muss man sie wieder zurück. Sich erobern.
Sich erobern,
absolut. Oh, Ricardo, das war ein so sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Oh,
danke dir.
Ich danke dir so von Herzen.
Also so frei habe ich mich wirklich, also glaube ich, noch nie gefühlt.
Oh, das freut mich sehr.
Wirklich, danke dir.
Toll. Oh, jetzt muss man richtig eine Pause machen. Ich habe eine Frage immer zum Schluss, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich frage meine Gäste immer eine Frage, jetzt wirst du lieben, die Frage. Ricardo, wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben?
Oh.
Ja.
Wofür möchte ich gerne meine Stimme erheben?
In dieser Welt.
In dieser Welt. Oh, das ist nicht leicht.
Ja.
Aber, ja, tatsächlich an alle Menschen, die, also gerade, ja, die es denen so ging wie mir.
Ja.
Mit ihrer Homosexualität, die nicht... Wir sind da schon viel weiter.
Ja.
Aber ich sehe das auch oft an den jungen Leuten, die ich unterrichte, die mit ihrer Sexualität Probleme haben.
Ja.
Wie sie das auch konfrontiert im Schauspiel.
Ja, natürlich.
Weil sie nicht wissen, wo sie hingehören.
Ja.
Heutzutage wird das alles nicht mehr so in Schubladen gedacht. Aber ich erhebe meine Stimme gerade, vergiss, was ich gesagt habe, ich erhebe meine Stimme für Menschen mit Depressionen.
Okay.
In diesem Beruf.
Oh ja.
Und ich habe damit angefangen, gerade in Moulin Rouge offen darüber zu reden.
Ja.
Und das hat mir sehr viele Steine in den Weg gelegt.
Ja,
ich habe viele Jobs dadurch nicht bekommen.
Okay.
Und das habe ich natürlich öffentlich nie erfahren.
Ja.
Aber im Nachhinein, wenn man redet im Business.
Ja, natürlich.
Und
kriegt man das schon
die
mit.
Erste Frage an mich ist immer noch, wie geht's dir denn?
Oh.
Und das ist das Letzte, was du mit Depressionen hören möchtest.
Oh.
Und ich habe schon lange, also ich habe meine Depressionen, ich glaube, wenn man sie einmal hatte, hat man sie nie richtig überwunden. Aber ich würde sagen, ich habe sie überwunden.
Mm.
Ich nehme keine Antidepressiva mehr.
Mm.
Ich bin gesund.
Mm.
Aber jeder, ne, es geht so in Bögen.
Ja,
aber
klar.
Das hält mich nicht zurück, auf die Bühne
natürlich
zu gehen. Die Bühne hat mich immer geheilt.
Whatever, wie viele Leute haben das?
Ja. Und ich habe da damals schon drüber gesprochen und auch jetzt.
Finde ich toll.
Es sollte kein Tabuthema sein.
Ja, richtig.
Es ist eher, es ist gut, dass wir uns mit unserer mentalen Gesundheit befassen.
Absolut.
Und uns jemanden suchen, der uns dabei hilft. Und
absolut.
Da appelliere ich gerade an alle Zuhörer.
Ja.
Sucht euch jemanden, der euch hilft.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da sind wir beide
absolut dafür. Weil da kann man nicht alleine raus.
Da kann man nicht alleine raus. Mhm. Wir brauchen sowieso. Du wirst gesehen, das Lied. Und wir brauchen,
du wirst gesehen,
wir brauchen jemanden, der uns sieht. Und wir dürfen selber auch jemand sein, der andere sieht. Das ist,
und wir sind nie alleine.
Wir sind nie alleine.
Nie.
Wir sind nie alleine. Also schön, da kann der Podcast nicht aufhören.
Ja.
Oh. Also vielen, vielen Dank. Ich habe ein Geschenk für dich zum Schluss, denn ich habe einen Kooperationspartner. Das habt ihr schon mitgekriegt in den letzten Folgen. Und zwar Gretas Pastillen. Guck mal, du kriegst zwei Dosen.
Ich liebe
dich,
nicht dein Ernst.
Du kriegst zwei
Stück. Ich habe immer wieder hingeglotzt.
Ja, wirklich? Sind für dich. Du kriegst Ginger Lemon und Black Currant, Ricardo.
Ich liebe
die. Für deine Stimme. Die sind toll.
Die hole ich mir selbst auch immer.
Ah, siehst du, guck
ja,
mal.
Ja, die hole ich mir selbst immer aus der Apotheke.
Die sind gut, die sind total angenehm für die Stimme.
Und die kenne ich noch gar nicht, Ginger Lemon.
Ja, die sind neu, die sind, die schmecken gut, ein bisschen scharf, die sind richtig gut auch.
Liebe, Dank, vielen Dank.
Bitteschön, bitteschön.
Das ist ja toll.
Bitteschön. Und wir danken euch fürs Zuhören. Bewertet den Podcast, gebt ihm 5 Sterne und teilt ihn überall, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Gespräch hören und dadurch Mut gemacht kriegen, für sich und ihre Stimmen und ihre Gesundheit, mentale Gesundheit einzustehen. Und dann schließe ich mit meinem Satz und ich meine ihn von Herzen und nach diesem Gespräch erst recht. Love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge wurde euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme.